Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Gianna Nannini sang eins, bello impossibile, schön und unmöglich. Und sie sang bello invincibile, schön und unbesiegbar. Schön liegt natürlich in meinem Auge des Betrachters, aber unmöglich schien es, dass Kimi Antonelli dieses Rennen in Monza heute gewinnt. Und unbesiegbar war er letztendlich beim großen Preis von Italien. Und darüber wollen wir hier heute sprechen. Herzlich willkommen bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und an meiner Seite heute auch wieder mein guter Freund, mein Quizmaster der Herzen, der Mann, der eigentlich Witzigkeit kennt, keine Grenzen moderieren sollte. Herzlich willkommen, Kevin Scheuren. Hallo.
Hallo, Dennis. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dieses wunderbaren Formats. Ich freue mich drauf. Ich habe mich heute auch in Schale geworfen, nur für dich, weil für mich gibt es nur ein Team. Alpine, BBT, F1.
Nächstes Jahr Gucci Racing Alpine. Ja, ja, Kevin, für alle, die dies nicht sehen, Kevin sieht wunderbar aus. Er trägt schwarzes Stück, ein Hauch von schwarzem Stoff geprägt von dem Buchstaben, der am Samstag die Formel-1-Welt auf den Kopf gestellt hat, nämlich das A von Alpine. Also Kevin, ich darf dir sagen, du siehst fantastisch aus.
Ich habe für dich das kleine Schwarze ausgepackt.
Würdest du uns auch zeigen, Kevin, was außerhalb des Bildbereichs noch so getragen wird, oder?
Besser ist das nicht.
Okay, dann wollen wir natürlich, Kevin, zum großen Preis von Monza kommen, denn der hatte einige Überraschungen an diesem Wochenende aufzuwarten. Und einer davon war der Rennsieger, war Kimi Antonelli. Der Vollständigkeit halber einmal das Rennergebnis, bevor wir natürlich über den Lokalmatadoren und Sieger sprechen. Kimi Antonelli gewinnt den großen Preis von Monza vor seinem Teamkollegen George Russell. Dahinter Max Verstappen, der das Podium komplettiert. Jetzt bringt Kevin mich hier aus dem Konzept und legt sich, für alle, die das nicht sehen, kurzer aus der Regie, legt sich ein Bayer-Leverkusen-Logo über das Alpine-Logo. Auch sehr charmant.
Sieht auch gar nicht so schlecht aus, finde ich, oder?
Wunderbar. Also ich finde, das passt auch. Ja? So ein schwarzes Auswärtstrikot, das ist schön. Auch schön, sicherlich der dritte Platz von Max Verstappen. Er holt für Red Bull Racing ein Podium. Dahinter die beiden McLaren-Piloten Lando Norris auf der 4, Oscar Piastri 5. Da Lewis Hamilton bei seinem Heimrennen, zumindest das Heimrennen für sein Team, das, was er unbedingt gewinnen wollte, nur auf Platz 6, muss man sagen. Dahinter der Mann, der Samstag alles auf den Kopf gestellt hat, Pierre Gasly von der Pole Position aus gestartet, bringt den Alpine als Siebter über die Linie. Dahinter Arvid Lindblad, der Racing Bulls Pilot, wird Achter. Franco Colapinto nach einem Ausritt kämpft sich zurück und holt auf Platz 9 noch Punkte für Alpine. Und Yuki Tsunoda komplettiert die Top 10. Das war das Rennergebnis, Kevin. Und jetzt müssen wir natürlich über den Sieger sprechen. Über Kimi Antonelli, gestartet von ganz hinten, Motorenwechsel. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Und ich glaube, wenige hatten wirklich auf dem Schirm, was da heute passiert ist, beziehungsweise haben das vorausgesehen, denn der Tenor war ja eigentlich bei uns allen, ja, das kann ein gutes Rennen werden, der kann sich einige Plätze holen, aber mit dem Sieg hat keiner gerechnet, gerade weil George Russell eben mit dem gleichen Auto die Möglichkeit hatte, von vorne zu starten und das Rennen eigentlich in Anführungszeichen locker zu gewinnen. Das wurde aber nichts. Er hatte eine Wahnsinns-Pace. Ja, was man fairerweise sagen muss, ein VSC hat ihm den Reifenwechsel ein klein wenig verschnellert, beziehungsweise sein Delta verschnellert. Aber er holt diesen Heimsieg. Emotionen pur am Funk. Wirklich ein Riesending, auch am Podium, die Stimmung der Ferraristi, die sie natürlich wohlgesonnen ihrem Landsmann gegenüber waren. Es war alles in allem ein wirklich famoser Heimsieg, ein Triumphzug für den jungen Italiener an diesem Ort, wo er das erste Mal Formel 1 gefahren ist bei den Tests, wo er damals das Ding weggeworfen hat und die ersten, ja, leichten Kritikpunkte schon aufkamen. Toto Wolff hat immer dran geglaubt, ich kann es nur gebetsmühlenartig wiederholen. Und jetzt steht dieser Mann ganz oben auf dem Podium in Monza und mit 66 Punkten Vorsprung mittlerweile vor seinem Teamkollegen in der WM. Kevin, was war da los heute?
Unglaublich. Also eigentlich ist das wirklich unglaublich, was der Antonelli da geleistet hat. Nicht nur, weil es nicht vorhersehbar war, sondern auch, weil man insgesamt sagen muss, dass das ja auch so ein Spiegelbild des gesamten Rennens war. Also viele haben ja die größten Horrorszenarien aufgemalt, wir unter anderem eingeschlossen, dass mit diesem neuen Reglement Monza also eine wirkliche harte Nuss wird, die man irgendwie knacken muss. Aber das Gegenteil war der Fall. Es war ein aufregendes Rennen. Es war ein Rennen mit vielen Positionswechseln. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob viele Positionswechsel auch Qualität bedeutet. Auf jeden Fall war es einfach ein aufregendes Monza-Rennen. Und eine der aufregendsten Geschichten war wirklich Kimi Antonelli, der schon recht früh die Plätze gut gemacht hat. Ich glaube, der war schon beim Restart nach dem Leclerc-Unfall auf Platz 12 oder sowas. Also ist da schon ordentlich vorgefahren vom Platz 19. Und dann nach wenigen Runden war der in den Top 10 sowieso, aber war schon in den Top 5. Und ja, man fragte sich dann schon, wie weit kann es noch gehen? Ja, also wie weit kann der es treiben heute? Und natürlich muss man sagen, das VSC, ausgelöst durch Lance Stroll, der einen Hydraulikschaden hatte, das hat ihm natürlich in die Karten gespielt. Und ich finde, das gehört zur ganzen Wahrheit einfach dazu an diesem Sonntag auch. Aber das soll die grundsätzliche Leistung von Kimi Antonelli auf keinen Fall schmälern. Also du musst in der Situation, in der er sich befand, das muss man ja immer mitbedenken, ja, Heimrennen in Monza, jede Menge Druck auch trotzdem, auch wenn er von weiter hinten startet, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen in einem WM-Kampf gegen deinen Teamkollegen, der auf Platz 2 startet, der als Top-Favorit in das Rennen geht nach der Qualifikation, weil Pierre Gasly hatte jetzt keiner ernsthaft auf der Rechnung, das Rennen zu gewinnen, wie vor 6 Jahren, als er das geschafft hat. Da hat ihn auch keiner auf der Rechnung, aber er hat es ja trotzdem geschafft. Und dann so ein Rennen hinzulegen, ja, also der erste Start schon tipptopp, dann der zweite Start auch und dann der Rennverlauf, der wie gemalt für ihn lief. Also wie er da durch das Feld pflügte wie ein warmes Messer durch einen kalten Butterblock. Das war schon extraordinär. Das war weltmeisterlich mit Sicherheit. Wie gesagt, er hat das nötige Glück dann auch. Und Dennis, ich finde, das ist dann auch immer so ein wichtiger Faktor, ne? Wenn du schon in so einer Lage bist, in der Kimi Antonelli sich befindet, also wirklich fast 66 Punkte, das ist jetzt nicht uneinholbar, aber es ist so von der reinen Idee dahinter schon schwer vorstellbar, dass Kimi Antonelli sich das noch nehmen lässt, dass du dann so ein Rennen hinlegst, da braucht es dann schon die extra Portion Qualität, aber auch das nötige Glück dazu. Und das erzwingst du dir ja auch mit den Leistungen mal, ne? Also, dass du dann opportun das VSC bekommst, dass du deinen Boxenstopp machen kannst, nochmal die Medium-Reifen, die du vorher hattest, dann zu wechseln auf frische Medium-Reifen, was dir wiederum dann echt einen Vorteil gegen deinen Teamkollegen verschafft, der ja draußen geblieben ist und dem dann die Reifen eingegangen sind. Also da kam wirklich viel zusammen. Insgesamt aber eine Top-Leistung von Kimi Antonelli. Und ja, er konnte sich zu Recht feiern lassen. Er hat Italien jetzt in seiner Hand, sag ich mal, nachdem Ferrari es ja grandios verkackt hat. War er jetzt derjenige, der wirklich mit der italienischen Flagge da stehen konnte und das Ganze feiern konnte? Der erste Sieg eines Italieners in Monza seit 60 Jahren. Also die Durststrecke, die war schon wirklich lang für die Italiener. Freut mich einfach. Freut mich zu sehen, wie viel Spaß der Junge am Fahren hat, wie viel Spaß der Junge aber auch macht. Naja, und für George Russell wird das jetzt ganz schön schwer, ne, in den nächsten Wochen da wieder zurückzufinden. Aber Antonelli, grandissimo.
Grandissimo, das stimmt. Und was ich finde, Kevin, was sehr beeindruckend war, dass er sich eben auch durch diese Widerstände nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Mir fällt da natürlich als erstes die Szene ein, wo er durchs Kies musste, als er nochmal ein Duell mit George Russell hatte in Turn 1 und 2. Die generellen Manöver, er auch auf der Gegengeraden nach Ascari, wo er an 2 gleichzeitig vorbeifährt, wirklich auf letzten Rille. Also er hat erstens alles riskiert. Zweitens trotzdem immer einen kühlen Kopf bewahrt und wie du schon sagst, auch so ein bisschen sein Glück erzwungen. Und ich finde, man musste sich immer wieder vor Augen halten, wie jung dieser Kimi Antonelli ist. Der ist in seiner 2. Formel-1-Saison und der hat das so routiniert heute runtergefahren. Der hat den Kopf immer ruhig gehalten im Duell mit George Russell bei den ganzen Überholmanövern. Man darf ja nicht vergessen, da waren einige Kaliber dabei, die er auf seinem Weg hin zu diesem Sieg überholen musste und wo sicherlich nicht leicht war. Monza ist eine enge Strecke, ein falscher Move, ein Verbremser, gerade eben an diesen Schikanen und da kannst du auch ganz schnell draußen sein. Und all das hat er geschultert, all das hat er auf sich genommen und vielleicht auch so ein bisschen heute das zurückbekommen, was er an Pech im Laufe der Saison vorher hatte. Ist jetzt natürlich wieder sehr spirituell gesagt, ja. Aber ich finde, das zeigt einfach, dass ein Kimi Antonelli sich nie aufgegeben hat. Auch eben diese Phasen der Saison, in denen es echt nicht gut lief, wo das Auto kaputt gegangen ist, wo einfach wirklich viel Pech drin war, in sich aufgenommen hat, daraus gelernt hat. Und all das hat er heute auf den Punkt gebracht und deswegen hat mich die Leistung heute noch einmal mehr beeindruckt, weil er eben nicht, ich sag mal, nicht den Kopf eingezogen hat. Er hätte das Ding ja auch so fahren können, dass er Dritter, Vierter wird. Er war ja relativ früh, du hast es gerade gesagt, beim ersten Restart war er schon wesentlich weiter vorne. Er war kurz danach irgendwann schon auf Platz 6, 7 hinter Gasly, hinter den McLaren. Und er hat aber, wie du schon sagst, wie dieses warme Messer durch den Block Butter alles gegeben und am Ende diesen Sieg dann erzwungen. Klar, VSC, okay, aber ich finde, das war heute wirklich ein Meisterstück. Und ich glaube, da wird man, wenn Kimi Antonelli Weltmeister wird, wird man Monza auch so ein bisschen anführen als das Rennen, wo er allen gezeigt hat, dass er auch ein Weltmeister sein kann.
Mit Sicherheit, ne? Nur man muss dazu sehen, es war wirklich nicht absehbar, ob das mit den Regeländerungen für dieses Jahr funktionieren kann, von so weit hinten nach ganz vorne zu fahren. Ja, John Watson war, glaube ich, der Letzte, der es von 19 auf 1 geschafft hat. Aber wir haben ja auch schon andere Aufholjagden gesehen in den letzten Jahren mit dem alten Reglement, wo man schon davon ausgehen konnte, dass der Fahrer, der eh das stärkste Auto im Feld hat, der sich dann in Monza die Motorenstrafe geben lässt, dann relativ schnell wieder vorne sein wird oder in Spa oder wo auch immer. Ja, wir haben es ja selber damals erlebt mit Max Verstappen, der ja relativ schnell dann auch wieder nach ganz vorne gefahren ist. Dass das funktioniert hat und dass das geht, ist ein Stück weit überraschend meiner Meinung nach auch, weil ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich glaube, die wenigsten sind wirklich davon ausgegangen, dass das funktionieren kann. Ne? Also viele sagten, ja, Top 5, wenn es gut läuft, wenn es richtig gut läuft, dann sogar aufs Podium, aber ich glaube, einen Sieg hätte jetzt keiner gedacht, also nach deren Erfahrung diese Saison sowieso nicht. Es gibt eine Situation, da sage ich, ja, es war ein Meisterstück. Die Situation, wo er ins Kies gegangen ist gegen George Russell. Ne? Also auch die ganze Sache drumherum mit Boxenfunk und keiner expliziten Teamorder gegen George Russell. Hat ja auch Toto Wolff bei den Kollegen von Sky Deutschland danach gesagt, die wollten sie nicht aussprechen, weil man natürlich auch weiß, dass man gerade heute, glaube ich, dann in Russell auch endgültig gebrochen hätte, nachdem man ja in Sandford schon faktisch eine Teamorder ausgesprochen hat. Ja, es gab in Kurve 2 die Sache mit dem Asphalt. Ja, also dass sich da ähnlich wie Monaco so Asphalt abgelöst hat und da vielleicht der ein oder andere seine Probleme hatte. Es gibt Situationen bei Kimi Antonelli und ich finde, die sieht man auch im Saisonverlauf immer wieder. Selbst als er in Kanada relativ unbehelligt vorne gefahren ist, hat er einige Verbremser drin gehabt. Hat er einige Situationen drin gehabt, wo er sich doch nochmal in Gefahr gebracht hat, obwohl er eigentlich uneinholbar vorne war. Und auch sowas wie Track Limits. Ja, auch das, wir haben so häufig bei ihm auch so letzte Warnung, gleich kriegst du 5 Sekunden und so. Also er ist nicht perfekt. Also das muss man auch mit einbeziehen in die gesamte Rechnung bei Kimi Antonelli. Und das
Entschuldige, dass ich unterbreche, er hat ja auch einen Verbremser nochmal gehabt, wo er also quasi mehr oder weniger innen durch die erste Schikane abgekürzt richtig. Hat. Ne? Also das, genau. Der also, Punkt auf jeden Fall, ja.
Also das gehört auch dazu, wenn man über Kimi Antonelli spricht, was auch wiederum ein Mutmacher für George Russell sein sollte, da dran zu bleiben, weil er eben nicht fehlerfrei ist. Denn ich glaube, dass er auch ein bisschen ungeduldig geworden ist hinter George Russell, auch in Bezug natürlich auf seine eigene Situation, dass er unbedingt nach vorne wollte, aber er hätte es eventuell auch ein bisschen klüger lösen können, indem er noch eine Runde wartet und dann relativ komfortabel vorbeifährt, anstatt sich da auf diesen Zweikampf einzulassen, weil Gnade Gott, der bleibt da irgendwie im Kies stecken oder der macht sich den Unterboden kaputt oder reißt sich den Reifen auf durch irgendein Teil, was da liegt oder so. Das weißt du einfach nicht. Und dann würden wir ganz anders darüber reden. Dann würden wir vielleicht darüber reden, ach, flattern die Nerven, kommt es jetzt doch bei ihm an, macht Russell jetzt doch den Druck irgendwie nochmal größer. Und jetzt reden wir über die meisterliche Leistung. Also, ne? Auch das soll die Leistung grundsätzlich nicht schmälern. Ich gebe aber zu bedenken, Kimi Antonelli ist nicht fehlerfrei und das ist wiederum die größte Chance für George Russell, dass er den Mut nicht verlieren sollte, dass er nochmal Chancen bekommt, das glaube ich auch. Und trotz alledem, ja, stimmt das auch, sonst würde man ja sagen, er widerspricht sich jetzt innerhalb von 15 Minuten gleich direkt. Kommt ja schon mal vor hier, das ist einfach so. Aber er ist schon der Top-Favorit auf die Weltmeisterschaft. Ne? Also auch das steht fest. Also Kimi Antonelli, an ihm geht's vorbei oder eben nicht. Und trotz alledem, George Russell ist nicht chancenlos aktuell, glaube ich. Auch wenn das Momentum auf der Seite von Kimi Antonelli ist.
Was ich da aber noch einmal einfügen würde, um nochmal auf meinen Punkt zurückzubekommen. wie du schon sagst, also die Punkte, die du aufzählst, absolut, sehe ich auch so, die Track-Limit-Geschichte, es sind Fehler drin. Ich glaube, kann man jemandem im zweiten Jahr auch zugestehen. Was ich aber eben beeindruckend fand, dass er eben die Ruhe bewahrt hat, weil ich glaube, erstens, es hätte bestimmt einige gegeben, die in der Situation nicht so wieder rausgekommen wären aus dem Kies, die das Ding dann vielleicht überfahren oder eingegraben hätten. Und dann wieder sofort in die Spur zu finden und wieder in seinen Rhythmus zu kommen, das, muss ich sagen, fand ich wirklich stark. Der Fehler und der Fehler auch vorher, wo er Turn 1 abkürzt, absolut. Aber dann eben diese Ruhe wieder zu haben, total schnell wieder in den Rhythmus zu kommen. Wir haben es bei Franco Colapinto gesehen, der nach einer ähnlichen Situation, wo er kurz von der Strecke musste in einem Zweikampf, danach den Rhythmus total verloren hat und das Auto erstmal nach Lesmo 1 da ins Kiesbett setzt, auch wieder rausgekommen ist, aber eben nicht sofort wieder da war. Und ich finde, das hat mich bei Kimi Antonelli wirklich beeindruckt, dass er dann dran geblieben ist und kurz danach dieses Manöver zum Sieg dann einfach wieder gesetzt hat.
Ja, richtig. Also das muss man da alles mit einbeziehen. Es ist ein Gesamtpaket, es ist ein Gesamtkunstwerk, Kimi Antonelli, ne? Und es ist ja auch was wir jetzt in den letzten Wochen bei Starting Grid immer wieder hatten, dass eben diese Stehaufmännchen-Mentalität bei ihm dazugekommen ist. Ne? Aus kleineren Sachen direkt wieder Kraft zu ziehen und zu sagen, okay, dann erst recht oder dann relativ schnell auch solche Fehlerchen vielleicht auch wegzuschieben, beiseite zu schieben, um dann wieder da zu sein. Ist natürlich komplett richtig, ja.
Ja, vielleicht auch eine Sache, die er von seinem großen Idol Ayrton Senna sich abgeguckt hat, der ja auch sagt, sein Moment, wo er es wirklich diesen Turnaround geschafft hat, war eben Monaco 88 das große Desaster, wo er vorm Tunnel das Ding eingeplankt hat, weit, weit, weit in Führung liegend. Also von daher vielleicht genau auf den Spuren seines großen Idols. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Es geht ja jetzt schon am Wochenende weiter in Madrid. Jetzt müssen wir aber natürlich, Kevin, auch über George Russell sprechen. Ich war ja heute endlich wieder im Watch Together auch tätig und konnte da mit unseren Hörerinnen und Hörern in den Dialog gehend gemeinsam das Rennen gucken. Und der Tenor nach diesem Rennen war relativ schnell, dass Kimi Antonelli hier und heute in Monza George Russell endgültig in den Boden gestampft hat. Wenn man es jetzt mal nüchtern und faktisch betrachtet, muss man natürlich sagen, er ist von ganz hinten gefahren, im gleichen Auto wie George Russell, hat einen Boxenstopp mehr gehabt. Am Ende war er vor George Russell im Ziel. Jetzt haben wir das VSC bereits besprochen, wir haben die potenziellen Fehler und Kleinigkeiten besprochen, die Kimi Antonelli immer wieder auch mal in die Bredouille bringen, auch wenn er in den meisten Fällen am Ende noch das Kapital daraus geschlagen hat. Wie ist da jetzt deine Einschätzung? Was hat diese Niederlage heute mit George Russell, gerade wenn wir auch noch mal vorletzte Woche, also im letzten Rennen in Zandvoort, diese in Anführungszeichen Teamorder mal nehmen? Glaubst du schon, dass George Russell jetzt da böse, böse Tiefschläge hinnehmen musste? Oder glaubst du, es war ja eine Schlacht, aber wie man so schön sagt, das war aber noch nicht das Ende der ganzen Geschichte? Also, du hast gerade gesagt, du siehst durchaus noch Chancen bei George Russell, aber was glaubst du, was macht diese Monster-Niederlage jetzt mit ihm?
Ich glaube, dass grundsätzlich der Tiefschlag aus Zandvoort schon ein bisschen mehr sitzt als das, was heute passiert ist. Weil ich glaube, er kann schon relativ gut einschätzen, dass er ja ein bisschen Opfer des VSCs geworden ist. Ne? Also er hat ja auch auf der Videowall gesehen und hat ja auch bemerkt, dass der Antonelli sehr schnell nach vorne fährt. Das heißt, ihm war schon klar, dass die Performance, die Pace so gut ist, dass der auch an ihn herankommen kann. Und wenn du dann in der Situation bist, machst du den Stopp nicht, und man entscheidet sich, den Stopp nicht zu machen, der andere macht den Stopp aber und du kennst die Pace dieses Autos, ja, dann kannst du die Uhr danach stellen, wann du überholt wirst. Und ich fand, dass George Russell das in der Pressekonferenz auch relativ glaubwürdig rübergebracht hat, dass er, ich glaube, so grundsätzlich diese Niederlage heute nicht überbewertet, dass er generell, wie ich finde, einen gesunden Ansatz gefunden hat, da sich nicht mehr so zu verkopfen und auch ja an die Minimalchance zu glauben, aber vielleicht einfach von Rennen zu Rennen zu gucken, die Ergebnisse zu maximieren, Spaß zu haben vor allem und sich nicht so unter Druck setzen zu lassen von sich selber auch. Denn ich denke schon, dass er sich den Druck am allermeisten selber gemacht hat, diesen Vorschuss
den er diese Saison hatte, bei vielen Experten auf Nummer 1 zu stehen, auch gerecht zu werden. Und von daher glaube ich, dass er die Niederlage heute besser verkraften kann. Ich finde, man hat ihm schon angemerkt, dass die Buhrufe was mit ihm gemacht haben. Also auch wenn er da in der Pressekonferenz gesagt hat, hat er mal so weggelächelt. So wirkt er jetzt auf dem Podium nicht. Also der war schon irritiert, dass er da so ausgebuht worden ist vom italienischen Publikum. Fand ich auch total unnötig und auch so ein bisschen ehrenlos an der Stelle von den italienischen Fans da unten. Die können sich ja wirklich darüber freuen, dass Antonelli gewonnen hat. Es gab aber keinen Grund, Russell auszupfeifen. Also meiner Meinung nach zumindest nicht, weil für die Nummer in Kurve 2, finde ich, ist wenn dann eher Antonelli schuld, dass er da ins Kies fährt und weniger George Russell. Der hat das Recht, sich zu verteidigen und da hat für mich eher Antonelli ein bisschen überpaced und ist dann ins Kies gefahren. Also das kann nicht der Grund gewesen sein. Wenn Russell in Madrid jetzt, und keiner weiß, was in Madrid passiert, ne? Also dieser Madring, der ist einfach für alle Neuland und deshalb ist das auch eine Riesenchance für George Russell, da wieder zurückzuschlagen. Und der muss jetzt halt Punkte holen. Punkte, Punkte, Punkte. Es sind 66. Das klingt viel, ist es aber eigentlich nicht. Ne? Also auch da wiederum, es ist nicht so viel in diesem Punktesystem in der Formel 1. Und von daher hat er noch Chancen. Augenscheinlich ist er die Nummer 2. Faktisch ist er auch die Nummer 2 aktuell, weil er nun mal auf Platz 2 steht, nicht auf Platz 1. Ich glaube aber nach wie vor, dass er bei Mercedes weiterhin gute Karten hat, sich vielleicht auch noch den Joker zu ziehen wegen Sandford, ne, dass er da Antonelli auch nochmal ihm helfen muss, weil er wird sowieso nochmal Hilfe brauchen, wenn es dann darum geht, dass er seinen Motor wechselt und nochmal eine Startplatzstrafe kassiert. Also da wird in der Qualifikation auf jeden Fall Antonelli nochmal für ihn fahren müssen. Und dann im Rennen wirklich zu maximieren und zu gucken, wo kann es am Ende rauskommen. Und es ist nicht gesagt, dass der Antonelli jetzt alle Rennen beendet. Ne? Also da kann auch ein Nuller kommen und dann bist du ruckzuck wieder drin im Spiel. Also von daher, Sandford tat sicher mehr weh. Monza ist eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen und trotzdem ist er Zweiter geworden. Aber trotzdem, alle, die jetzt sagen, der Antonelli, der hat den überholt, obwohl der Russell von Platz 2 gestartet ist, der Russell keinen extra Boxenstopp hatte, die haben natürlich auch einen Punkt. Ne? Also er hätte schon wirklich mehr wegfahren müssen, er hätte schon wirklich deutlicher vorliegen müssen. Hat er nicht geschafft. Es ist einfach das Momentum von Kimi Antonelli, was über dem von George Russell steht. Aber ich traue George Russell durchaus zu, da nochmal zurückzukommen. Dafür ist es einfach einer der besten Fahrer auch im Grid. Das ist so. Jetzt kommt es darauf an, zu zeigen, ob er den Schalter wirklich umlegen kann, die Lockerheit reinbringen kann und gucken kann, was geht. Dann sind 66 Punkte auf jeden Fall aufholbar.
Jetzt muss ich aber noch in eine Wunde bei George Russell so ein bisschen reinbohren, Kevin. Denn ich würde gerne noch mal auf den Samstag kommen und auch auf die Reaktion von Toto Wolff, nachdem Pierre Gasly diese absolut überraschende Pole eingefahren hat. George Russell, sag ich schon. Toto Wolff wirkte wirklich wütend. Glaubst du, dass man George Russell da in irgendeiner Form auch einen Vorwurf machen kann, diese eigentlich sichere Pole da nicht geholt zu haben und sich eben von einem Kundenteam hat schlagen lassen? Oder glaubst du, das fällt gar nicht so ins Gewicht und das war einfach nur eine Kurzreaktion von Toto Wolff eben darauf, dass es nicht geklappt hat? Weil ich fand, er war schon extrem angepisst im ersten Moment, Toto Wolff. Und ich war auch sehr verwundert, ehrlicherweise, dass George Russell das nicht geschafft hat, da Nägel mit Köpfen zu machen. Es hat ihn jetzt nicht viel gekostet im Rennen, das kann man auch ganz klar sagen. Pierre Gasly musste sich sehr, sehr schnell auch geschlagen geben. Aber nichtsdestotrotz auch so ein Moment, wo eigentlich alles schon für George Russell bereit war und er hat es irgendwie liegen lassen.
Ich weiß nicht, ob ich so hart sein würde. Ich habe jetzt Russells Runde nicht im Kopf. Hatte der Windschatten von jemandem bei seiner schnellen Runde oder war der alleine?
Boah, da müsste ich dir jetzt sagen, ich war da wirklich so gefesselt von Pierre Gasly, dass ich George Russell komplett außer Acht gelassen habe.
Ja, also ich glaube, der Gasly hatte einfach wirklich dieses Glück, dass er nicht nur eine saubere Runde hinbekommen hat, sondern auch den Hamilton-Windschatten hatte. Ne? Und wenn das dann was war, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben bei uns unter unsere Social-Media-Kanäle, was der Russell nicht hatte, dann ja, waren das halt...
Wobei, was ich gesehen habe an dieser Stelle, entschuldige, dass ich unterbreche, ich habe mal so eine Vergleichsrunde von den beiden gesehen. Ich weiß natürlich nicht immer, wie akkurat das ist. Ich muss mich da drauf verlassen, dass das, was ich sehe. Da war George Russell auf jeden Fall bei Ascari vorbei und hat es dann in Parabolica am Ende wieder verloren.
Da hatte Gasly
von Hamilton, ne?
Genau, richtig. So, und jetzt nehmen wir mal den Fall an, Russell hatte es nicht, dann sind es 600stel und diese 600stel kann durchaus der Faktor Windschatten gewesen sein. Und ich glaube, deshalb hat es Toto Wolff eher geärgert, dass da der nächste Kunde von Mercedes sich die Pole Position holt, als dass da jetzt irgendwie, der Russell, der hat die Pole nicht geholt. Ich glaube, das ist erstmal zu vernachlässigen, weil das wäre für die Statistik schön gewesen, das hätte sicher auch gut ausgesehen, aber auf der anderen Seite wusste jeder, der hat das beste Auto, also da wird jetzt keine Gefahr sein, dass der Gasly dem vorfährt oder so, klar, wenn jemand von hinten gekommen wäre, aber für Russell war halt das Ziel, den Start dann zu gewinnen oder so zu meistern, dass er da am Ende der ersten Runde vorne ist, das hat er ja geschafft und von daher, ärgert sich Toto Wolff, glaube ich, einfach über den Fakt, dass er die Pole Position nicht geholt hat, nicht im Sinne von der Russell hat es vergeigt, sondern Mist, das hätte besser laufen können. Also vielleicht auch einfach Ärger darüber, dass er keinen Windschatten hatte oder was weiß ich. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie was ist, was dem Russell wirklich anzukreiden ist. Also ich habe jetzt auch keinen Fehler vor Augen, den er in der letzten Runde gemacht hat irgendwie, sondern ich kann mir wirklich vorstellen, dass es dieser Windschatten-Effekt war, den Gasly hatte, der dann Russell nach hinten gekickt hat.
Das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Wochenende für Mercedes. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass man Mercedes in Madrid schlagen kann. Ich glaube, die sehen wirklich momentan richtig, richtig gut aus. Und wir werden dann eben sehen, wenn es wieder zum Duell zwischen Russell und Antonelli kommt, wie sich das auf dem Madring dann darstellen wird. Aber Kevin, bevor wir gleich in die Pause gehen und dann natürlich auch über Ferrari sprechen, müsste ich jetzt noch einmal den Schlenker machen. Wir müssen noch einmal über Samstag reden. Diejenigen, die uns auf YouTube zuschauen, sehen das. Ich bin leider immer noch an die Couch gefesselt. Und auf dieser Couch saß ich auch am Samstag und darf eben momentan nicht so großartig rumrennen und aufstehen und musste mir irgendwie meiner Emotionen Luft verschaffen und habe dann hier wie am Spieß geschrien, hier da, wo ich jetzt sitze. Und mein Sohn kam schon ganz erschrocken aus seinem Kinderzimmer angerannt, weil er dachte, irgendwas wäre passiert. Und dann habe ich ihm gesagt, guck mal da, Alpine ist Erster. Pierre Gasly holt am Samstag die Pole. Die große Überraschung, die sich aber, so ehrlich muss man sein, Kevin, so ein bisschen angedeutet hatte im Laufe der Qualifikation. Der Pierre Gasly war wirklich immer weit vorne dabei. Ich glaube, war Vierter in Q2, das habe ich noch so vor Augen. Und nach dem Q1-Run, auch nach dem Q3-Run, dem ersten, genau, auch richtig, richtig gut dabei. Und ich muss zugeben, während der Runde habe ich so einen kleinen Moment gehabt, wo ich dachte, boah, kann das jetzt? Nein, Dennis, denk nicht dran. Und am Ende sprang er dann auf die 1. Der Sonntag hat natürlich viel revidiert. Am Ende Platz 7 für Pierre Gasly. Ich glaube, das ist auch genau das, wo Alpine steht jetzt nach den Updates. Vielleicht kam Monza ihnen jetzt auch extrem entgegen. Wenig Kurven, die Aerodynamik ist nicht so gefragt. Der starke Mercedes-Motor macht da natürlich viel Arbeit. Also ich will jetzt auch nicht, obwohl ich natürlich es sehr mit Alpine halte, da jetzt mehr draus machen, als es war. Aber dieser Moment für Pierre Gasly, für das Team, auch für Flavio Briatore, gerade nachdem wir unter der Woche dann erfahren haben, oder ich glaube am Rennwochenende war es auch erst, Donnerstag kam es glaube ich raus, dass Pierre Gasly das Podium in Monaco wieder aberkannt wurde. Und Flavio Briatore da schon Zusammenhänge gefunden hat, dass einer der Richter eventuell Sympathien für McLaren haben könnte, weil er vor Jahren mal bei McLaren bei einem Event gesprochen hat oder so.
Der hat für den Charity-Event 2 McLaren-Autos bekommen.
Sowas, genau. Und hat irgendwie auf dem Event gesprochen, ne? Genau. Ja, also mit, ich glaube, einer gehörigen Portion Wut im Bauch hat Pierre Gasly diese Runde zusammengebracht. Und bei allem Für und Wider muss man sagen, Pierre Gasly, er ist sicher kein kommender Weltmeister. Ich glaube auch nicht, dass ich es erleben werde, wie Alpine Weltmeister wird und mit Pierre Gasly. Aber er ist ein Mann, das muss man sagen, auch in den vergangenen Jahren, der immer mal wieder echt magische Momente herbeizaubern kann. Und ich glaube, das am Samstag war einer dieser magischen Momente, oder?
Ja, total. Also ich muss ja nur mal sagen, wie egal er geworden ist. Auf einmal funktioniert das wieder. Also, wenn euer Lieblingsteam den Push braucht, ich liefere ihn. Ich liefere ihn. Die Belanglosigkeit von Alpine habe ich untermalt und auch die Belanglosigkeit von Pierre Gasly. und zack, holt er die Pole Position. Also ein Stück weit, glaube ich, der hört hier einfach zu, mit KI übersetzt und denkt sich, ach Merde, dem werde ich zeigen, dem Scheuren. Ja, und dann hat nichts mehr geprickelt in seinem Bauchnabel als der Champagner am Samstagabend. Oder sein neuer Drink. Er hat diesen neuen Elektrolyt-Drink oder was das ist. Ne? Also, ja, es hat sich angedeutet und ja, es war natürlich eine totale Sensation, aber wenn Pierre Gasly eins kann, dann diese Sensation liefern. Ne? Vor genau 6 Jahren war es ja in Monza, die What Did We Just Do-Sensation, als er das Rennen für AlphaTauri gewonnen hat. Und es war ja irgendwie die Ironie der Geschichte, dass jetzt nach diesem Podiumsklau von Monaco, der Nummer von Briatore in der Teamchef-Pressekonferenz, genau er der ist, der die Pole-Position fährt. Und in dem Zusammenhang darf man auch Franco Colapinto nicht vergessen. Ne? Der hat in seinem ersten Kudai-Run echt genau das gemacht, was er tun musste, um ihm den Windschatten zu geben, der ihn auf Platz 3 vorgeschoben hat. Was ja schon eine Sensation gewesen wäre. Ja, also wenn er auf Platz 3 sich qualifiziert hätte, wäre das auch schon ein Top-Ergebnis geworden. Und Colapinto hat ganz, ganz toll gearbeitet. Und dann eben im zweiten Run diesen letzten Windschatten von Hamilton zu bekommen in der Parabolica, die er nochmal so diesen Extra-Boost gegeben hat, sensationell. Ist einfach so. Sensationell. Es freut mich ja auch für die Menschen, die da arbeiten. Ne? Unabhängig davon, was man aus dem Team gemacht hat, was man aus der Marke gemacht hat, was Briatore auch mit Gucci vorhat und wohin das Team sich entwickelt, sind es ja Menschen mit Herzblut, die da arbeiten in Enstone, die sich den Arsch aufreißen, damit dieses Team erfolgreich ist. Und die durfte ich ja auch kennenlernen und das sind einfach richtig harte Arbeiter und denen gönne ich das natürlich von Herzen, ne? Dass das geklappt hat. Und auch wenn ich da manchmal so ein bisschen sehr frech bin gegen Alpine, ist es wirklich auch dem geschuldet, dass ich halt denke, dass die Führung dieses Teams halt sehr viel falsch macht mit diesem Team. Ne? Und dass man im Endeffekt ja auch die Geschichte des Teams verrät mit dem, was man jetzt macht. Und das ist alles durchgekaut und durchseziert, muss ich jetzt nicht auch nochmal machen. Aber für Pierre Gasly, klar, hat es mich auch gefreut. Und er ist kein kommender Weltmeister, da hast du vollkommen recht. Er ist Grand Prix-Sieger, das haben schon andere nicht erreicht. Und er ist einer dieser Fahrer, der halt immer so ein bisschen auf dieser Schwelle steht zwischen oberes Mittelfeld und ja, halt guter Durchschnitt. Und jetzt war das mal eine dieser Leistungen, die gezeigt hat, ja, okay, er ist oberes Mittelfeld, vielleicht dann doch eher, fällt dann aber diese Saison auch des öfteren Mal in diesen Durchschnittssektor. Ne? Also den Pole-Ring mitgenommen zu haben, das gibt es ja in Monza, gibt es immer so einen Ring für den Pole-Setter. Das ist was ganz Tolles für die Vitrine für ihn. Ich gönne ihm das und ich glaube, dass gerade 6 Jahre nach diesem Sensationstriumph mit AlphaTauri, die Sensationspole, seine erste Pole, ist eine schöne Geschichte und hat dem Rennen auch gut getan, hat den Geschichten gut getan und war genau die richtige Antwort auf das, was da mit McLaren und mit Briatore und mit dem Podiumsklau passiert ist. Und das Rennergebnis, hast du auch vollkommen recht, Dennis, das spiegelt im Grunde genommen das Leistungsniveau von Alpine wieder, wenn es denn läuft. Also man hat dann jetzt natürlich den Vorteil gehabt, dass Gasly im Rennen ordentlich mitschwimmen konnte und dann relativ bald, nachdem es zwar nach hinten ging für ihn, ich glaube, der hat innerhalb einer Runde 3 Plätze verloren nochmal, dass er nicht noch weiter nach hinten gereicht wurde, weil er in diesem Pulk feststeckte, ne, und sich so immer schön da festklammern konnte. Vielleicht wäre Arvid Lindblad unter normalen Umständen dort sonst auch noch nie vorbeigefahren. Also ich glaube, die Racing Bulls sind schon nativ schneller als Alpine, aber man muss beide loben. Man muss beide Alpine-Fahrer dieses Wochenende loben, nicht nur Gasly, sondern auch Colapinto, der sehr emotional war nach dem Rennen, der sich eigentlich noch weiter vorne gesehen hätte, aber dann gab es dann ja diesen Ausritt von ihm, der ihm da wichtige Plätze gekostet hat. Also ja, auf der einen Seite kann man sagen, da entwickelt sich was, auf der anderen Seite kann man sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Ich habe auch schon wieder Sachen gelesen, aus der Telegram-Gruppe Starting Grid Fans, dass jetzt ja das Update verstanden wurde, ne? Und jetzt geht es dann bergauf, wurde ja auch bei Aston Martin heraufbeschworen, dass es ja jetzt bergauf geht, es ist eigentlich nur schlimmer geworden. Also ja, das war jetzt ein Top-Ergebnis. In Madrid kann das aber schon wieder alles ganz anders aussehen. Deshalb Erfolg feiern. Ich glaube, das ist ja auch was du dann gut kannst. Ne? Einfach dann den Erfolg feiern, mitnehmen, sich freuen, aber auch wissen, wo man eigentlich steht dieses Jahr. Und das ist halt immer noch nicht Best of the Rest. Und von daher ist das für Gasly eine gute Nummer, für Alpine eine gute Nummer, für Colapinto eine gute Nummer. Ich finde, Briatore muss vorsichtig sein, wenn es um das Thema Bestechlichkeit geht. Da gibt es ein Glas.
Wie bitte?
Da gibt es ein Glashaus mit spitzen Steinen, in dem er sitzt. Also, gut. gutes Ergebnis, am Ende wichtige Punkte. Mal gucken, ob dir am Ende der Saison noch was wert sind oder eben nicht.
Ganz genau. Und was auf jeden Fall richtig viel wert ist, ist, wenn ihr jetzt dranbleibt. Denn nach einer kurzen Pause werden wir hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de, unter anderem über Ferrari sprechen. Und ja, dann wird es vielleicht auch ein bisschen trauriger. Bis dahin, bleibt kurz dran. Wir sind sofort wieder für euch da. Bis gleich.
Eieiei.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Der vielleicht größte Schockmoment dieses Rennwochenendes passierte am Sonntag am Ende von Runde 1. War es 1? Ich glaube, es war Runde 1. Ja, Kevin nickt mit dem Kopf, also ich nehme das mal. Charles Leclerc hat einen wirklich schweren Einschlag am Ende vom Parabolika. Achso, knallt in die Wand.
Drei.
Es war sogar Runde 3. Okay, okay. Von
ich
Runde 3.
Über den Startunfall sprechen. Naja, egal.
Über den Startunfall. Nein, ich säume das Pferd heute mal von hinten auf.
Das Pferd, wissen Sie?
Das Pferd. Schwerer Unfall von Charles Leclerc, der danach auch erstmal wirklich mit Sehproblemen, wie er hinterher sagte, auf dem rechten Auge erstmal neben diesem Wrack saß und wir uns alle nicht sicher waren, oh, geht's dem gut? Heftiger Einschlag, ganz böse und auch blöde Geschichte. Und dem voran ging dann auch noch ein weiteres Tête-à-Tête mit seinem Teamkollegen Lewis Hamilton, denn nach dem Start in Schikane 1 und 2 haben sich beide Ferrari-Piloten auch berührt. Also alles in allem ein absolutes Katastrophenwochenende für Charles Leclerc, ein absoluter Katastrophensonntag bei diesem Rennen, was für Ferrari, was für Leclerc und auch jetzt mittlerweile für Hamilton wirklich viel bedeutet. Und wir müssen jetzt natürlich erstmal über diesen heftigen Unfall reden, Kevin. Leclerc, wie gesagt, Gott sei Dank nachher wieder bei in Anführungszeichen guter Gesundheit, sagt natürlich, nach so einem Einschlag sind Schmerzen da, aber Gott sei Dank nichts Schlimmeres, nichts Bleibendes. War schon ein krasser Schockmoment und auch extrem bitter. Extrem bitter. Erstens vorher schon diese Berührung mit dem Teamkollegen, was natürlich für Aufschrei gesorgt hat, weil sie es eben nicht hinbekommen, irgendwie gepflegt und charmant durch diese Kurve zu gehen. Was ja bei Ferrari immer wieder ein Problem ist, wenn die beiden sich zu nahe kommen. Und dann dieser Abflug. Es ging natürlich sehr schnell bei uns auch in der Telegram-Gruppe schon los mit wieder mal Leclerc. Jetzt hast du natürlich auch Pressekonferenzen verfolgt, jetzt hast du so ein paar Stimmen auch gesammelt, auch für einen Livestream bei Formel1.de. Was ist der aktuelle Stand? Die letzte Aussage, die ich gehört habe, Kevin, war, dass Leclerc sich mit einer wirklichen Schuldzuweisung in irgendeine Richtung noch zurückhält. Gibt es da einen aktuellen neuen Stand oder ist man sich noch nicht sicher, was da jetzt wirklich passiert ist am Ende vom Parabolika?
Also wenn ich das richtig verstehe, gibt es noch keinen neuen Stand. Man muss das noch durchanalysieren. Man wollte sich da jetzt auch nicht drauf festlegen, ob das jetzt 100% ein Fahrfehler war, ob es irgendwas Mechanisches war am Auto, am Motor. Das wird man noch analysieren müssen. Ist ja auch sehr viel kaputt gegangen. Das hat Frederic Vasseur im Interview bei Sky Deutschland gesagt. Und ja, es war natürlich ein heftiger Einschlag. Ne? 60G, das ist schon ein ordentliches Brett. Also es ist kein Wunder, dass da, wenn du da mit dem Kopf auch gegen diesen Headrest knallst, dass es da erstmal so ein bisschen Probleme gibt, auch mit dem Sehen. Also gut, dass da Leclerc, ich glaube, der wird auch nächste Woche ganz normal fahren, außer es wird jetzt doch noch eine Gehirnerschütterung festgestellt, was wir nicht hoffen, dass der da wieder ganz normal ins Auto steigen kann und dass der da ausgestiegen ist. Das war schon ein immenser Einschlag. Es hat so ein bisschen an Max Verstappen in Silverstone erinnert, finde ich, wie er da auch über das Kies geflitscht ist. Also also ich weiß nicht, ob das physikalisch eine unsinnige Meinung ist, aber ich glaube, Kies ist gerade, wenn du dann einmal übers Kies flitscht, jetzt nicht der beste Bremsweg, also da ist dann vielleicht eine asphaltierte Auslauffläche doch ein bisschen besser oder halt so dieser Kram, der in Le Castellet vielleicht da angebracht ist, auch wenn es natürlich unschön aussieht, was der dann auch so ein bisschen abbremsen soll, wenn man abfliegt. Also unschön, aber gut, dass er gesund aus dem Auto gestiegen ist. So eine unglückliche Situation, die insbesondere den Leuten, die es nicht gerade mit Leclerc halten, umso einfacher macht, drauf zu prügeln.
Was macht das Ganze jetzt für dich auch, denn wir haben ja auch letzte Woche vortrefflich so ein bisschen über das Thema wieder uns waren uns einig, dass wir uns uneinig sind. Ja. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, Lewis Hamilton ist heute Sechster geworden. Es sind jetzt 76 Punkte auf Kimi Antonelli. Das Thema Weltmeisterschaft ist damit auch wieder ein Stück weiter in die Ferne gerückt und vielleicht auch die Notwendigkeit, ihn klar als jetzt Nummer-1-Fahrer zu benennen. Aber was glaubst du, macht das auch so jetzt mit dem Standing von Leclerc? Einerseits ist natürlich immer noch die Frage, was war jetzt wirklich der Unfallgrund? War es ein Fahrfehler oder war es vielleicht wirklich ein Problem am Auto? Das macht natürlich auch viel aus in dieser Rückbetrachtung. Letztendlich sind es jetzt aber mittlerweile auch 36 Punkte auf Lewis Hamilton und einfach dieses Gesamtbild, was für Leclerc die Saison einfach irgendwie nicht besser werden will. Ich bin auch sehr gespannt, wie er davon zurückkommt, denn ich glaube, so ein Unfall in Monza in einer Phase, wo Ferrari, glaube ich, auch so ein bisschen Hoffnung hatte, sie hatten das Aduo-Update dabei. Ich glaube schon, dass man mit dem Sieg so ein bisschen geliebäugelt hat und am Samstag dann schon so ein bisschen den ersten Schlag auch bekommen hat, als man merkt, ja, mit Pole wird nichts. Man hat aber trotzdem eigentlich eine Long-Run-Pace, die Hoffnung gemacht hat zumindest, dass es vielleicht im Rennen was werden könnte. Oscar Piastri hat die Strafe bekommen, dann stand man letztendlich mit Platz 3 und 4 doch recht gut da eigentlich. Und dann ging eben schon in Kurve 1 im Endeffekt alles schief, als Leclerc Hamilton so ein bisschen wegdrückt, Hamilton viele Plätze verloren hat. Das ist eben nun mal so in Monza, es ist überall an der Seite, Kies, du brauchst lange, bis du wieder rauskommst. Es sind sofort hohe Geschwindigkeiten, die dich eben weit zurückfahren lassen. Wie siehst du jetzt die Situation von Charles Leclerc bei Ferrari? Gerade weil jetzt natürlich auch viele aus den Löchern kommen und sagen, ja, ich habe es immer gesagt, der wird es nicht schaffen, der kann den Druck nicht. Und ja, schwierige Situation für den Monegassen.
Ja, auf jeden Fall eine schwierige Situation und ich weiß nach wie vor nicht, ob es so einfach ist zu sagen, der wird es niemals packen. Also das ist halt für mich immer noch so ein Argument, wo man sagen kann, da braucht es schon die endgültige Probe aufs Exempel, wenn du wirklich ein Auto hast, was in der Lage ist, um die WM mitzufahren, weil ich glaube, dass Ferrari oder dass Lewis Hamilton so nah dran ist, ist auch dem geschuldet, dass Antonelli und Russell technische Ausfälle hatten und Hamilton das dann so gut nutzen konnte, dass er eben einige Punkte mehr gesammelt hat im Vergleich zu den beiden Fahrern, die ihn näher dran sein scheinen lassen. Das ist scheiß Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine, als er wirklich ist. Das interne Teamduell sieht dieses Jahr natürlich trotz alledem nicht gut aus für Charles Leclerc. Ne? Also das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wenn man sagt, dass Leclerc da Lewis Hamilton jetzt dominiert, dann würde man ja komplett lügen. Und Lewis Hamilton kommt dieses Jahr mit dem Auto viel, viel besser klar. Es liegt ihm mehr und er zeigt zumindest mehr Ambitionen, Verantwortung übernehmen zu wollen, beziehungsweise sich mehr in der Rolle des Nummer-1-Fahrers zu sehen. Und das ist natürlich in der gewachsenen Position von Charles Leclerc für Ferrari auch ein Problem oder kann sich zum Problem entwickeln. Ne? Und da könnte dann so ein bisschen das starke Leclerc-Lager, wo ich persönlich auch Frédéric Vasseur drin sehe, schon ein paar Schläge reinbekommen, wenn natürlich so einer wie John Elkann, der Aufsichtsratsvorsitzende von Stellantis und Ferrari, der mutmaßlich der Drahtzieher war, Lewis Hamilton zu Ferrari zu holen, Carlos Sainz vor die Tür zu setzen und zu sagen, mit Hamilton machen wir es, so ein bisschen auch Hamilton gepusht sehen möchte. Benedetto Vigna, der Vorstandsvorsitzende von Ferrari, ist nicht der größte Fan von Fred Vasseur, das ist auch verbrieft und so kommt da vieles zusammen, was Leclerc schadet. Und ich verstehe das total, wenn Leute sagen oder wenn Leute darauf jetzt anspringen und sagen, ja, der Leclerc mal wieder. Ne? Das war jetzt genau das. Auch so ein bisschen Wasser auf die Mühlen von genau diesen Leuten, weil es ihm ja genau vor 6 Jahren beim Rennen 2020 auch passiert ist, dass er in die Parabolika eingeschlagen ist. Also fast die gleiche Situation, nur ein bisschen anders reingedonnert, aber ungefähr die gleiche Stelle sogar. Da gehen einem wie mir jetzt vielleicht sogar die Argumente aus, zu sagen, ja, da kann ich jetzt zweifelsfrei gegensprechen, dass Charles Leclerc es niemals packen wird. Man weiß es aber auch einfach nicht. Also ich finde es zu einfach zu sagen, der wird es nicht packen, auch selbst wenn er die Chance bekommt, weil wir es einfach noch nicht gesehen haben. Das ist einfach eine Mutmaßung, das kann man machen. Mache ich ja auch genug, diese Mutmaßungen. muss man aber immer aufpassen, wie man das formuliert, ne? Um anderen Leuten natürlich dann auch irgendwie die Möglichkeit zu geben, dagegen zu sprechen. Das hat dann nichts mit Abwürgen zu tun, sondern da muss man dann mit den Gegenargumenten leben und die Argumente, dass Charles Leclerc einer der besten Fahrer ist, die das Formel-1-Feld zu bieten hat. Das sagen ja nicht nur jetzt wir zwei Hanseln, die hier einen Podcast machen, sondern auch Leute im Fahrerlager selber, ne? Also die wirklich sehr überzeugt von Charles Leclerc sind, die es noch besser wissen müssen als wir und viele andere da draußen. Also für Leclerc selbst, ich habe jetzt den Beyond the Grid Podcast letzte Woche gehört, da war er zu Gast, kann ich sehr empfehlen. Glaube ich, ist das das Schlimmste, was passieren konnte, ne? Weil er sich natürlich dann diese Gedanken macht, weil er natürlich für Ferrari alles gibt und wenn er dann für Ferrari einschlägt, dann tut ihm das nochmal extra weh. Er muss jetzt nur aufpassen, dass er, und da bringt es ja auch diese Aktion zu Rennbeginn mit rein, den Bogen vielleicht jetzt nicht zu sehr überspannt, weil er sollte nicht unterschätzen, dass Lewis Hamilton auch ein sehr guter Politiker ist und dass Lewis Hamilton natürlich auch eine gewichtige Rolle für die Marke Ferrari jetzt spielt. Ne? Diese Bilder mit dem F40, das wird den Werbewert von Ferrari nochmal in die Höhe schnellen lassen, der eh schon hoch genug ist, aber man darf nicht vergessen, dass eben diese ganze politische Gemengelage bei Ferrari ein grundsätzliches Problem ist, was auch einem Charles Leclerc auf die Füße fallen kann. Das heißt, am besten rappelt er sich schnell wieder auf, schüttelt das alles ab und wird in Madrid klar zeigen, dass er der Bessere von beiden ist oder zumindest jetzt der Schnellere von beiden ist. Weil ich meine, grundsätzlich war das dieses Wochenende auch schon so, dass Leclerc schneller war als Lewis Hamilton. Es hat dann einfach im Rennen diese Situation gegeben und lange Rede, kurzer Sinn, er muss einfach liefern. Aktuell tut er das zu wenig, das gebe ich gerne zu. Ich glaube aber trotzdem, dass er Pound for Pound der Bessere für Ferrari ist. Lewis Hamilton hat halt diesen großen Erfahrungsschatz, den Hamilton so nicht, den Leclerc so nicht hat, der im politischen Konstrukt, aber auch in einem potenziellen WM-Kampf natürlich einen immensen Vorteil für Hamilton bietet. Ne? Also der weiß schon, der ist mit allen Wassern gewaschen. Und der ist halt vielleicht sogar ein Stück abgewichster, als es Charles Leclerc jemals sein wird. Und das ist was, das könnte potenziell eine Gefahr für Leclerc werden, ja.
Jetzt muss ich aber nochmal in Runde 1 springen. Die Sache, die mir so ein bisschen durch den Kopf schwirrt, die hat sich jetzt natürlich so ein bisschen auch egalisiert, weil wir eben jetzt die Situation haben, Hamilton wurde am Ende Sechster. Kimi Antonelli ist durchs Feld geflügt, war nicht aufzuhalten, gewinnt das Ding. Aber wenn wir jetzt mal in Runde 1 zurückspringen, haben wir ja noch da die Situation, dass Kimi Antonelli sich hinten auf Platz 19 befindet, der WM-Erste und der WM-Zweite, George Russell, punktgleich mit Lewis Hamilton in Kurve 1 zusammen mit Charles Leclerc dahinter, beziehungsweise George Russell vor den beiden, Leclerc und Hamilton nebeneinander. Wie schlimm würdest du das sehen? Weil ich muss schon sagen, dann in dieser Situation, wo wir jetzt in der Theorie die Möglichkeit hätten, dass Lewis Hamilton WM-Punkte auf den Führenden gut macht, diese hypothetische Ferrari-WM vielleicht ein Stück weit näher bringen könnte, in der Situation seinen Teamkollegen so hart zu bekämpfen, rauszuschicken und ihm am Ende des Tages, ich weiß nicht, was möglich gewesen wäre. Ich hatte nicht das Gefühl für mich heute, dass Ferrari die Pace gehabt hätte, um da irgendwie vorne mitzugehen. Max Verstappen hat das sehr gut gemacht, ja. Ob Lewis Hamilton bei freier Fahrt hätte vielleicht zumindest vorne hinten dranbleiben können, ist die Frage. Er hat nie wirklich frei fahren können aufgrund dieser Situation mit Leclerc. Aber wenn wir eben, und ich weiß, ich mache das Thema wieder mal auf mit dieser Stallorder, mit eben besonders Leclerc Hamilton, weil ich sage, oder ich bis jetzt noch der Meinung war, wenn man hätte irgendwie was reißen können, dann über Hamilton und dann eben diese Situation nutzen, wo Mercedes, sprich Antonelli, eine Motorenstrafe haben etc. etc. Aber was macht das auch mit Leclercs Standing im Team und auch bei den Fans, bei den Ferrari-Fans, deiner Meinung nach, dass er da eben dieses Duell doch so hart sucht und auch bereit ist, Lewis Hamilton in der Situation, wo er in der Theorie noch alles möglich war, eben ins Kies schickt und mal eben 7, 8 Plätze nach hinten ballert?
Also erstmal die Frage ist, gibt es aktuell eine Teamorder, ja oder nein?
Prinzipiell nicht, nein.
Ja, das ist die Antwort, die man braucht. Also ich verstehe ehrlicherweise des Aufhebens nicht um die Situation. Also Lewis Hamilton hat ein klares Commitment für seine Position gemacht auf der Strecke, Charles Leclerc für seine Position auf der Strecke. Lewis Hamilton ist kein Kind von Traurigkeit, wenn es darum geht, den Gegenmann nach außen rauszutreiben. Ich denke, da können einige ein Lied von singen, allen voran Nico Rosberg. Und ich fand jetzt das Manöver auch nicht übermäßig hart. Also ich finde nicht, dass er sich da unfair verteidigt hat. Ich finde auch nicht, dass es ein Rausschicken war von Charles Leclerc. Also ich finde, dass es eine robuste Aktion war und das Recht hat er, diese Aktion robust zu führen in der Situation, weil wenn er da irgendwie auf die Bremse geht, dann ist die Gefahr, dass sie crashen, vielleicht noch größer, weil Hamilton ja unbedingt da durch will durch diese Lücke. Also Hamilton committet sich. Soll er ihm mehr Platz lassen? Weiß ich nicht, ob er das unbedingt machen muss in der Situation. Es sind ja auch noch andere Autos um ihn herum, ob er es machen kann in der Situation. Das ist eine Annahme. Und Lewis Hamilton hätte genauso eigentlich zurückstecken können und sagen können, ja, okay, also ich merke, ich komme hier nicht vorbei, dann versuche ich irgendwie meine Track Position zu halten. Die Gefahr, dass er dabei aber überholt wird, wenn er zurücksteckt, ist eben auch da gewesen. Ne? Also er wäre vielleicht so oder so zurückgefallen, ob er jetzt ins Kies geht oder ob er zurücksteckt. Aber Leclerc da jetzt einen Strick draus zu drehen, wenn es keine Teamorder gibt, dass er sich in den Dienst des Teams stellen soll beim Start, dann frage ich mich wirklich, worüber reden wir eigentlich? Also wo kommen wir hin, wenn man einem Motorsportler, der nicht im Rahmen einer Teamorder agieren muss, beim Start schon seinen Teamkollegen vorlassen muss und dann redet man von wegen schlechter Teamplayer? Also ich finde, dann hat man den Motorsport nur bedingt verstanden und auch die Egos im Motorsport bedingt verstanden. Dann ist es einfach nur auf Leclerc reinschlagen, weil es gut ist, auf Leclerc reinzuschlagen in der Situation. Weil bei jedem anderen Fahrer würde man sagen, boah, was eine geile Aktion. Der zeigt Eier gegen seinen Teamkollegen. Ja? Weiß ich jetzt nicht. Also wenn es jetzt ein Hadja gemacht hätte gegen Max Verstappen, hätten dann auch Leute gesagt, ja, so der Verstappen, der ist doch wirklich, also der Fahrer-WM besser, da muss der Hadja doch, ne? Da würden doch Leute sagen, boah, geil, dass das mal einer macht gegen Max Verstappen. Also
nochmal. Aber da ist die Frage, würd's ein Hadja machen? Glaube nicht. Also das ist schon eine Sache, wo sich Leclerc schon mit Recht, den Punkt gebe ich dir vollkommen, aber mit Recht schon sehr breit macht gegenüber seinem Teamkollegen. Ne? Und dass sie bei
darf er doch. Also ist doch jetzt nicht verboten, das in der Situation zu machen. Und es war doch jetzt nicht so, dass er jetzt wirklich fahrlässig eine Berührung in Kauf genommen hätte. Also so habe ich das nicht gesehen, wirklich nicht. Also und selbst wenn, also wir fordern doch immer ein, dass auch Teamkollegen hart gegeneinander kämpfen. Und jetzt ist es bei Leclerc ein Problem, weil Leute denken, dass Lewis Hamilton derjenige ist, den sie da zur WM pushen sollen, obwohl das wirklich ein weiter Weg dahin ist, ihn überhaupt zur WM zu bekommen. Klar, aber dann müsste es vorher die Teamorder geben. Aber nicht beim Start von Leuten fordern, dass sie ihren Teamkollegen Platz machen und dann sie als schlechte Teamplayer zu bezeichnen. Und ich finde, dann hat man auch Charles Leclerc nicht verstanden. Weil auch Charles Leclerc in den letzten Jahren einige Male Teamplayer gespielt hat für seine Teamkollegen und mitgemacht hat. Also dem das vorzuwerfen, das finde ich ein bisschen steil. Ja, aber nochmal, ich glaube, und auch ich habe ja meine Fahrer, wo ich im Grunde genommen jede Aktion, selbst wenn sie positiv ist, versuche, sie zumindest in meinem Kopf negativ zu drehen, auch wenn es gar nicht mehr anders geht. Nein, aber da muss ich mich dann auch von lösen. Ne? Also wenn er jetzt einen Carlos Sainz gemacht hätte, hätte ich auch gesagt, ja, mein Gott. Na, ist doch gut, so muss das sein, so wollen wir das doch sehen. Also warum soll er sich seinem Schicksal ergeben? Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Notwendigkeit, eine Teamorder auszusprechen. Das haben wir letzte Woche besprochen, Punkt, aus, Ende. Solange es sie nicht gibt, müssen sie fahren. Und dass ein Lewis Hamilton sich darüber beschwert und sagt, es muss ein Rules of Engagement geben, wie es bei Mercedes festgeschrieben war. Wenn das Rules of Engagement ist, dass man sich nicht in die Karre fährt, dann haben sie das Rules of Engagement eingehalten in der Situation. Ja? Hamilton musste ins Kies. Ja, gut. Hamilton weiß aber auch, wie er sich darstellen muss, damit das funktioniert. Ne? Also ich will damit nicht sagen, dass das jetzt eine super, super saubere Aktion war von Charles Leclerc. Aber es war eine robuste Aktion. Es war eine robuste Aktion, die er liefern musste, um auch mal zu zeigen, hey, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Und solange wir nicht in der Situation sind, wo Ferrari eine Teamorder ausgesprochen hat, finde ich nicht, dass man Leclerc vorhalten muss, dass er in solchen Situationen dann irgendwie zurückstecken müsste oder nicht. Weil auf der anderen Seite hätte man auch sagen können, das Commitment von Hamilton in der Situation war eigentlich komplett fehlgeleitet, weil er in der Position gar nicht überholen konnte. Und der einzige Weg, an ihm vorbeizukommen, wäre eh übers Gras gewesen. Und das ist dann so ein bisschen deckungsgleich zu dem, was da in Monza 21 in der Schikane passiert ist. Ne? Also das ist halt, ne, mal landet jemand auf dem Dach und mal landest du halt im Kies. Und das ist halt so ein bisschen das Blöde gewesen für beide. Und es sieht dann natürlich noch blöder aus, wenn Lewis Hamilton im Nachhinein sagt, ja, daran hat es dann gelegen. Aber es hat vielleicht auch an Ferraris beschissener Strategie gelegen, dass man ihn nicht reingeholt hat und ihm nicht den frischen Satz Reifen gegeben hat, weswegen er nicht weiter nach vorne gefahren ist. Und da kannst du dann vortrefflich über das Team diskutieren. Aber ich finde es nicht fair, auch Charles Leclerc gegenüber, jetzt aus der Situation irgendwie einen großen Staatsakt zu machen und zu sagen, boah, da hätte jetzt mehr Teamplayer sein müssen.
Ja, ich denke auch mal, dass sich die Geschichte jetzt ja wirklich vorerst, zumindest wenn jetzt nicht noch grundlegende Strukturen sich vorne im Feld ändern, jetzt auch ad acta gelegt werden kann. Ich denke, die Weltmeisterschaft werden die Mercedes-Piloten unter sich ausmachen und dann gibt es ja auch wirklich keine Notwendigkeit mehr, da irgendwie über eine Teamorder nachzudenken. Und was man sagen muss, sie liefern ja auch immer Stoff für unsere Ausgaben, für uns Fans, wenn die beiden sich duellieren. Also von daher vielleicht sogar noch spannender, was bei Ferrari passiert, wenn sie eben nicht um die WM kämpfen. Über diesen kleinen Punkt müssen wir aber auch noch einmal sprechen, Kevin, diese Entscheidung von Ferrari Lewis Hamilton eben nicht unterm VSC zu holen. Die Entscheidung, die Kimi Antonelli zum Rennsieger gemacht hat, die aller Wahrscheinlichkeit nach auch Max Verstappen am Ende dann aufs Podium gehievt hat. Und die Entscheidung, die Lewis Hamilton am Ende auf Platz 6 gebracht hat. Wahrscheinlich so ungefähr auch der Platz, den er schlechtesterweise gehabt hätte, wenn er eben das VSC als Boxenstopp genutzt hätte und dann wieder rausgekommen wäre, selbst wenn er dann gar keine Position mehr gewonnen hätte. Und Kimi Antonelli und Max Verstappen haben ja gezeigt, was dann möglich war. Wie weit kann man das noch gut reden und verteidigen, wie häufig, auch wenn vieles besser wurde? Also ich will jetzt nicht hier ganz, ganz böse einfach nur blind mit dem Hammer auf Ferrari draufschlagen. Ich finde schon, die Boxenstops, das ist ein Thema, da hat Ferrari sich ultra gesteigert, hat wirklich grandiose Boxenstops und auch schon ein Rennen eben durch einen Strategiekniff auch gewonnen. Aber am Ende des Tages häufen sich genau diese Momente, wenn es auf die schnellen Entscheidungen ankommt. Nicht die Gesamtstrategie, das kriegen sie ja mittlerweile eigentlich hin. Aber wenn es auf schnelle Unvorhersehbarkeiten ankommt, habe ich immer wieder das Gefühl, dass Ferrari da viel zu konservativ ist. Oder eben dann, das hatten wir auch in der Vergangenheit schon, dann komplett am Rad dreht und sagt, jetzt riskieren wir alles hier für einen Sieg und hauen dann beide rein. Ich glaube, Kanada oder sowas, wo sie beide reingeholt haben. Wie lange meinst du, geht das noch gut, ohne dass wirklich mal, jetzt nicht ich bin auch nicht in der Position, aber dass vielleicht mal irgendjemand im Ferrari-Vorstand sagt, ich nehme jetzt mal den Hammer und hau da mal ordentlich auf die Glocke.
Und ich glaube, das könnte Fred Vasseur blühen. Also, dass da auch an seiner Person jetzt gesägt wird, weil ich finde, das sind natürlich dann schon Entscheidungen, die so ein bisschen auf ihn zurückfallen auch. Nochmal, ich finde, es ist richtig, dass man keine Teamorder ausspricht. Das betrifft ja dann auch Strategien zum Beispiel. Es gab ja auch die Leute, die gesagt haben, ja, warum fahren die denn beide auf demselben Reifen los? Warum splitten sie das nicht? Ich glaube schon, dass das teilweise wegen eben dieser nicht vorhandenen Teamorder ist. Man möchte beiden die gleiche Möglichkeit geben, mit der gleichen Strategie zu agieren und nicht einem einen Vorteil verschaffen, um dann am Ende sich anhören lassen zu müssen vom anderen, hier, der andere wird bevorzugt. Also dann versucht man lieber zu sagen, entweder sind beide geliefert oder beide reüssieren und dann schauen wir mal. Was die Situation mit Hamilton in der VSC-Phase angeht, sieht das natürlich richtig blöd aus. Ich glaube, dass es auch klug gewesen wäre, ihn reinzuholen. Was ich nicht getan habe bislang, weil wir jetzt ziemlich kurz nach dem Livestream von Formel1.de aufnehmen, so ich noch nicht auf die Track-Positions geguckt habe, bei der VSC-Phase, die ja dann irgendwann zu Ende ging. Und das sind ja einige aus diesem Mittelfeldbereich, also hinter den Top-Leuten, sind ja ein bisschen versetzt reingekommen. Ne? Und ich glaube, Max Verstappen war relativ auf der letzten Rille am Ende des Safety Cars drin. Das ist natürlich die Frage, ob Hamiltons Track Position einfach nicht glücklich war. Weil du musst ja irgendwann schauen, wie lange brauchen sie, um das Stroll-Auto da wegzubekommen? Wann lohnt es sich noch reinzugehen? Oder wann verlierst du dann mit dem Boxenstopp deine Position, weil auf einmal in der Boxengasse stehst und das Rennen geht weiter? Denn die Crew stand bereit. Also ich glaube, man hat sich schon die Option offen gehalten, das zu machen. Aber ich glaube, dass natürlich auch der Blick auf die Abräumarbeiten von Stroll, der Blick auf die Track-Positions generell, aber auch das drohende Ende des Safety-Cars, des Virtual-Safety-Cars, eine Rolle gespielt haben, wo man dann gesagt hat, ne, du bleibst jetzt draußen. Und dann natürlich ein Gamble zu haben, dass er auf diesem Medium-Reifen durchfahren muss, wo allen klar war, man hat es ja auch bei Kimi Antonelli gesehen, das kannst du nicht machen, deswegen musst du am besten nochmal wechseln. Hätte auch gut gehen können, wenn nochmal ein Safety-Car kommt in einem opportunen Fenster. Ne? Dann wäre er ja richtig gut dabei gewesen, vielleicht nochmal. Auch hier, es ohne dieses Wissen zu haben, ob die Track-Position nicht gut genug war, um diesen Stop durchzuziehen, weil er ja der Call dann auch von der Pitwall kam von Carlos Santi, dass man draußen bleibt. Ob man jetzt Ferrari unbedingt den schwarzen Peter zuschieben muss, dass das nicht funktioniert hat, oder ob das einfach Pech war, dass es nicht funktionieren konnte. Wie ja Hamilton im letzten Jahr, glaube ich, des Öfteren Pech hatte, dass bei einer Safety-Car-Phase gerade dann die Boxenstraße geschlossen war oder dass er gerade vorbeigefahren ist und dann kam das Safety-Car. Davor bist du nicht gefeit. Ne? Und deshalb, ohne dieses Wissen, finde ich auch da ein bisschen schwierig zu sagen, ja, Ferrari jetzt wieder mal komplett verschallert. Klar, wenn man es hart auf hart sieht, hätte man ihn reinholen müssen. Ob man ihn reinholen hätte können, das weiß ich nicht. Und deshalb muss ich mir dann nochmal die Bilder dazu angucken und am besten noch irgendwie die Trackmap dazu angucken, wer wann wo war, bevor dieses Virtual Safety Car zu Ende war. Bis dahin sieht Ferrari aber natürlich einfach komplett dämlich aus. Ne? Das ist halt leider auch so. Und da kommen sie auch nicht raus. Und ich glaube, dass diese Gesamtgemengelage für einen Fred Vasseur wirklich schwierig werden könnte. Ne? Und dann wird man eventuell Lagerkämpfe haben, die das Ganze nochmal mehr zerrütten. Ich sehe auch keinen, der da jetzt irgendwie das Ruder übernehmen soll für Vasseur. Also vielleicht ein Andreas Seidel, aber dessen Zeit in der Formel 1 war jetzt auch auf dem allergrößten Niveau auch nicht mit Erfolg gesegnet. Ne? Also und dann da muss man sich fragen, wer ist denn da noch? Christian Horner? Also kann man sich einen Christian Horner vorstellen mit Lewis Hamilton zusammen? Ich nur sehr schwer. Ehrlicherweise glaube ich sogar, dass ein Hamilton das verkaufen würde, als das Kriegsbeil ist begraben, wir wollen erfolgreich sein, wir machen das jetzt mal, aber das kann mir einfach trotzdem nur sehr schwer vorstellen. Und so ein Leclerc zum Beispiel, der schwört auf Vasseur, ne? Der schwört auf das, die Vision, aber so wirklich kommt die Vision nicht rüber und ich glaube, das ist was, was vielen Ferrari-Fans auch gerade fehlt, ist, was ist das. Ich meine, das Ziel, klar, ist Weltmeister zu werden, ne? Aber welchen Weg geht man dahin? Und welche Stellschrauben dreht man wirklich? Es ist jetzt aber auch, finde ich, unfair zu sagen, und das hast du auch schon anklingen lassen, Dennis, das finde ich ganz gut, dass alles immer noch genauso ist, wie es vor 3-4 Jahren war. Weil das ist es halt nicht. Es ist vieles verbessert worden, es ist vieles wirklich vernünftig angepackt worden, man hat vieles auf links gedreht, man hat vieles wirklich in die richtige Richtung entwickelt, auch strategisch, auch die Umsetzung von Strategien. Und jetzt wegen einer Nummer wieder so zurückzufallen, diese alten Muster, und ich bin ja auch gern bei IAI Ferrari dabei, ja, macht Spaß, ist gut, passt zu Ferrari, aber ich brauche noch mehr Informationen, um das final machen zu können jetzt in dieser Situation. Wie gesagt, ich werde das nachholen, ich werde mir das nochmal angucken. Vielleicht kann man das nächste Woche nochmal so ein bisschen ansprechen. Bin mir auch sicher, dass das in Madrid nochmal zur Sprache kommt, was da alles passiert ist. Und ich denke, wir werden noch mehr Informationen haben, was bei Leclerc war, was bei diesem Boxenstopp oder Nicht-Boxenstopp passiert ist, welche Gründe das hatte. Aber ja, Ferrari sieht einfach wirklich an diesem Heimrennen nicht gut aus und das steht halt über allem am Ende. Ne? Es ist im Grunde genommen vollkommen egal, warum Sachen passiert sind, wie sie passiert sind. Das Ergebnis ist schlecht. Und das ist nicht gut für Ferrari. Und das ist nicht gut für Vasseur. Und das ist nicht gut für die Fahrer. Und das ist nicht gut für jeden Ferrari-Fan da draußen. Es tut weh. Und da muss man jetzt die Wunden lecken und hoffen, dass es in Madrid besser wird.
So schaut's aus. Wir gehen noch einmal ganz kurz in eine Pause und sind dann gleich zum dritten und letzten Mal wieder für euch da. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir sind noch lange nicht fertig, denn Monza hatte einiges zu bieten. Und wir fangen nochmal an mit dem Mann, der das Podium komplettiert hat. Max Verstappen, Kevin, da muss man sagen, seinem Teamkollegen, seinem Interimsteamkollegen Liam Lawson ist dieses Wochenende so gar nichts gelungen. Da war es ja beim letzten Rennen hui und dieses Mal war es fui. Aber Max Verstappen nach dem Desaster von Zandvoort mit Platz 3 am Ende, eine wirklich solide Leistung, hat zwischendurch Platz 1 gehabt, hat das Rennen angeführt, hat dann, glaube ich, George Russell auch ein paar graue Haare wachsen lassen, denn der hat sich wirklich die Zähne ausgebissen, um zu versuchen, am Holländer vorbeizukommen. Und ein paar bei uns im Watch Together haben geunkt, das war doch Beihilfe zum Antonelli-Sieg, was Max Verstappen da gemacht hat. Für mich war es ein typisches Max Verstappen-Racing. Man kennt natürlich seine Sympathie für den jungen Italiener, aber am Ende des Tages sind das die Duelle, die Max Verstappen eben in der Formel 1 fährt. Und ich glaube, er hat uns wieder gutes Racing gezeigt. Er hat uns ein paar tolle Duelle und Manöver geliefert. Und am Ende eben, klar, auch so ein bisschen durchs VSC bedingt, Platz 3 dann eingefahren, hat sich am Funk ein bisschen übers Auto beschwert, aber ich glaube, am Ende des Tages nimmt er Platz 3 doch ganz gerne. Also so ein klein wenig Balsam auf die geschundene Max Verstappen-Fanseele. Oder wie hast du ihn so erlebt an diesem Wochenende?
Ja, genau. Also ich finde, Verstappen hat das herausragend gemacht, mit dem wirklich nicht besten Material das wirklich beste Ergebnis für sich rauszuholen. Also ich hatte Verstappen nicht auf meiner Podiumsrechnung für dieses Wochenende, das gebe ich gerne zu. Ich hatte ihn jetzt auch nicht wirklich so weit vorne auf der Rechnung. Aber hey, spricht dafür, dass Max Verstappen einfach, wenn er gesund ist, ein richtig guter Fahrer ist. Aber ist ja jetzt keine Überraschung, das wussten wir vorher. Ich denke, es ist jetzt auch klar, dass Liam Lawson nicht den ganz großen Schritt nach vorne gemacht hat, auch wenn er natürlich eine Motorenstrafe bekommen hat, aber die Qualifikation war trotzdem enttäuschend und auch das Rennen war nicht gut von Liam Lawson. Also da darf er in Madrid wahrscheinlich nochmal ran, aber danach ist dann auch Schluss bei Red Bull, dann kommt dann Isaac Hadjar zurück. Max Verstappen nötigt mir aber größten Respekt ab, ne? Weil bei all der Kritik, die er ja an dem Reglement hat, wenn er dann mal ans Rennen fahren kommt und er hat, glaube ich, schon Spaß daran, auch wenn er selber in der Pressekonferenz gesagt hat, es ist ernüchternd, wenn du überholt wirst, ob du eine Schildkröte bist. Er hat schon Spaß daran, diese Duelle zu fahren, ne? Und er hat schon Spaß daran, auch Leuten die Suppe zu spucken. Also ich kann es mir nicht erzählen, dass es nicht ein bisschen mehr Spaß macht, einem Russell da eins auszuwischen und dann gegen oder für Kimi Antonelli zu fahren, ne? Also ich denke, das spielt dann schon mit rein und da macht er auch, glaube ich, auch keinen Hehl draus. Vielleicht nicht öffentlich, aber ich denke, im Zwiegespräch mit den anderen Fahrern, da lässt er dann schon vielleicht auch mal den einen oder anderen Spruch raus oder bei seinem Team generell. Und Verstappen selber, der mit der Hinterachse zu kämpfen hat, macht einfach das Beste aus dem Auto. Aber auch da muss man die Frage stellen, geht das bei Red Bull in die richtige Richtung? Ne? Also auch die Sache mit dem Motor, da können sie vielleicht einfach nichts für. Da ist dieses Aduo-System einfach komplett unfair, muss man sagen. Also, dass der Verbrennermotor, und nochmal, das ist halt ein Fakt, ne? Eigentlich ist es ja ein riesiges Kompliment, dass Ford es hinbekommen hat, mit Red Bull zusammen oder Red Bull Powertrains den besten Verbrennermotor zu bauen. Ne? Also das muss aber eigentlich auch so sein, weil natürlich die anderen Hersteller, die etablierten Hersteller, eher andere Sachen im Fokus haben, während ja Red Bull Powertrains diesen Bereich ganz neu aufbaut. Das heißt, das muss eigentlich das Beste sein und es bleibt auch das Beste. Das ist so ein bisschen das Problem für die, deswegen sind die da im Hintertreffen. Aber auch aerodynamisch ist dieses Auto einfach nicht stark genug, ne? Also, dass du diese Probleme auf der Hinterachse hast. Ich glaube, das Auto ist nicht ausbalanciert genug gebaut. Ist vielleicht auch ein bisschen der Fakt, dass man ja letztes Jahr noch sehr viel investieren musste, um in diesem WM-Kampf zu bleiben, wo man es ja fast geschafft hätte, die McLaren noch abzufangen. Also da ist auch Pierre Bachet gefordert, nächstes Jahr das Ganze noch besser zu machen. Und ich glaube aber auch, dass das Max Verstappen motiviert. Ne? Motiviert dabei zu bleiben, motiviert da zu bleiben und weiter dabei zu helfen, dass dieses Team wieder nach ganz oben kommt. Und das Potenzial ist da. Tom McCullough kommt von Aston Martin als übergeordneter Ingenieur, der quasi das, was Giampiero Lambiase jetzt neben dem, was er für Max Verstappen macht, ja auch macht. Also hat man jetzt da auch den Ersatz gefunden. Tom Hart heißt, glaube ich, der neue Renningenieur von Max Verstappen, der nächstes Jahr einsteigen wird. Also da wird sich auch nochmal was verändern. Und für Max Verstappen geht es jetzt einfach darum, glaube ich, die nächsten Wochenenden mit dem größtmöglichen Spaß irgendwie anzugehen und vielleicht das ein oder andere weitere Achtungsergebnis einzufahren. Denn das ist es ja. Es ist ein Achtungsergebnis. Es ist wesentlich mehr, als sie sich, glaube ich, ausgemalt hatten, dass sie den Verstappen aufs Podium bekommen. Es spricht weiter für Max Verstappens unumstrittene Klasse im Auto, das Ganze dann auch rüberzubringen. Wir hatten witzige Duelle durch ihn. Also ich glaube, Verstappen hat richtig Spaß gemacht an diesem Wochenende. Trotz dessen, dass wir ja wirklich, wie schon vorhin angesprochen, diese Horrorszenarien uns ausgemalt haben, wie schlimm Monster wird mit den Autos. Und ich glaube auch, Max Verstappen da einer derer war, die große Angst hatten, dass das wirklich schlimm wird. Aber insgeheim wird er schon Spaß daran gehabt haben, diese Duelle gehabt zu haben.
Ja, wer augenscheinlich nicht ganz so viel Spaß hatte dieses Wochenende, Kevin, war McLaren, denn da ist man auch nicht über einen Achtungserfolg hinausgekommen. Wenn ich nochmal, damit ich jetzt nichts Falsches sage, waren die Plätze 4 für Lando Norris und 5 für Oscar Piastri. Jetzt ist eine Sache uns auch bei Watch Together so ein bisschen aufgefallen, Kevin. Bring uns da vielleicht mal kurz Licht ins Dunkel. Es war ja bis kurz vor Schluss so, dass Oscar Piastri noch vor Lando Norris war. Und dann gab es kurz vor Ascari auf der Geraden ein Überholmanöver. War das jetzt schon wirklich eine Teamorder oder gab es da andere Gründe dafür, dass Oscar Piastri plötzlich den Speed auf dieser Geraden verloren hat?
Naja gut, es gab doch, glaube ich, die Ansage, oder? Schon vorher, dass sie den Platztausch machen und sollte das nicht klappen, dass Piastri da ranrücken kann, dass sie den nochmal zurückmachen. Also hat sich eigentlich nur an die Absprache vorher gehalten. Also so habe ich es verstanden. Deshalb fand ich es auch jetzt nicht so überraschend, dass es nochmal zum Platztausch kam. Das war, glaube ich, das Ding.
Okay, dann muss ich zugeben, die Ansage habe ich tatsächlich verpasst.
Nee, es gab doch den Moment, ein paar Runden vor Schluss nochmal, wo gesagt wurde, wir wechseln jetzt nochmal, um zu gucken, ob man den Abstand nochmal verringern kann. Und wenn das nicht klappt, dann tauschen wir wieder zurück. Und ich glaube, das war okay. Der Tausch Norris zu Piastri. Und dann hat das nicht geklappt. Und dann gab es halt die Situation zwischen Piastri und Norris, wo Norris sich so ein bisschen rausgedrängt gefühlt hat von Piastri, weil er sich zu
genau.
Und das hat der Norris auch danach schon wieder komplett relativiert, ne? Dass er da ein bisschen emotional war im Cockpit. Dass es jetzt halb so wild war. Ich glaube, der war auch ein bisschen unachtsam in der Situation. Vielleicht auch dem geschuldet, dass er sich ja auch in der Pace vor Piastri sah. Oder ich habe es komplett falsch verstanden. Also das kann auch sein. Das ist ja wirklich auch viel passiert da. Aber so war meine Lesart der Situation, dass da sehr viele Missverständnisse waren. Und diese Situation. Ich habe das Gefühl, Piastri hat dieses Wochenende ein paar Quittungen verteilt.
Ganz genau, denn auf einen Punkt müssen wir auf jeden Fall noch eingehen. So, eingehen. Denn,
ausgehen können wir auch mal.
Ausgehen können wir gerne, Kevin. Gerne. Mit dir, wohin du möchtest.
Gehen wir ins Casino nach Baden-Baden.
Nach Baden-Baden.
Und danach und schön wetten das in irgendeiner Stadthalle. In der Nähe von
Baden-Baden. Ah, herrlich, herrlich. Ja. Aber dann auch nur, wenn, wie haben sie sich nochmal genannt, wenn Bastian Pastewka und Anke Engelke wieder als Schlager-Duo dabei auftreten.
Genau. Wie hießen die nochmal? Nicht Marianne und Michael, das waren ja die echten.
Ja, aber...
Ich finde das raus.
Mir kommt es jetzt nicht. Das fand ich damals sensationell.
Das ist jetzt gerade wichtig, das müssen wir jetzt machen. Bastian Pastewka... Das war super, großartig. Wolfgang und Anneliese.
Ja, Wolfgang und Anneliese, genau. Ja. Ja, wie Wolfgang und Anneliese auch, sind im letzten Run in Q3, Oscar Dry.
Q3. Ist das ein neues Deo?
Das ist Q3. Dry. Ja, Dry. Q3.
Q3.
Das ist eigentlich, ja, das Deo für die Kuh. Das Deo für die Kuh. Achso, Q-Dry.
Also ich würde es einfach tun, weil man hat es ja mit den Parfums schon nicht richtig hinbekommen. Dann kann man es ja vielleicht mit den Deos hinbekommen.
Schade eigentlich, dieses Champagner durchsetzte, das war eins der besten Düfte.
Die Düfte sind großartig, aber es hat sich leider nicht durchgesetzt.
Nee, leider,
super
leider
Düfte,
nicht.
Wirklich, super Düfte. Also so von der Mach, aber egal, jetzt schreiben wir ja komplett ab. Sprechen wir über Q-Dry.
Gehen wir nochmal zu Q3. Oscar Piastri und Lando Norris gehen wie Pastewka und Engelke einst hintereinander über die Stadt gerade. Oscar Piastri dazu, man möchte fast sagen, verdonnert. George Russell, jetzt bin ich aber ganz durch. Also, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Lando Norris Windschatten zu geben. Und dann kam es, wie es kommen musste. Oscar Piastri verbremst sich vor der ersten Schikane und kann leider dieses Windschattenspiel nicht weiter fortführen. Und ist das einer dieser Quittungen, Kevin, die du vielleicht ansprichst, die auf dem Quittungsblock von Oscar Piastri an diesem Wochenende verteilt wurden?
Ja, nochmal, es ist sehr verschwörerisch und es ist sehr ketzerisch, das glaube ich so zu sagen, aber ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass Oscar Piastri sich nicht doch mit so einem kleinen, frechen Lächeln verbremst.
Und dann noch in Monza. Warte mal, war nicht mal irgendwo in Monza? Nee, Monza? Nee.
Ja, ich habe auch, ich weiß, es haben auch Leute unter das YouTube-Video am Samstag kommentiert, ne, dass wir das ja alles falsch verstanden haben, wie das mit der Teamorder in Monza war. Aber es geht auch so ein bisschen daran, was er gefühlt wahrgenommen hat. Ne? Nicht nur, was man im Nachhinein wunderbar belegen konnte, sondern das, was das mit ihm gemacht hat. Und ich glaube, dass das an der einen oder anderen Stelle schon noch schwelt bei ihm, auch wenn er da immer sehr, sehr, also er wirkt so, als ob es abgeschlossen wäre, aber es ist natürlich auch einfach passiert, ja, und es ist ihm passiert, er ist da anders in die Kurve gegangen als vorher, ob das den großen Einfluss gemacht hat, dass er sich da verbremst, das sei mal dahingestellt, aber es ist dann schon, ja, zumindest mal interessant, dass es ihm da passiert, wenn er gerade Lando Norris Windschatten geben musste. Weil ich finde, Piastri war ja insgesamt schon richtig gut an diesem Wochenende, während Norris gar nicht in Tritt kam. Und ich glaube, der wollte sich die Butter da vielleicht auch ein Stück weit nicht vom Brot nehmen lassen. Komplette Absicht würde ich ihm da auch nicht unterstellen wollen. Ne? Aber wenn man ihm was auf nett, ja, mitgeben möchte, dann hat er das natürlich, sag ich mal, jetzt nicht unabsichtlichst gemacht, aber auch nicht mit komplett böser Absicht. Und am Sonntag, das war ja noch viel weniger. Also ich glaube, da ist er jetzt auch nicht irgendwie unverhältnismäßig rübergezuckt oder so. Auch das war einfach dann so eine Situation, da sprechen die dann im Nachhinein noch drüber. Und ich glaube, dass selbst wenn das auch keine Quittung an Lando Norris ist, auf keinen Fall. Ne? Ich glaube, die beiden sind sich auch sehr, sehr grün und die verstehen sich super. Wenn, dann ist es eine Quittung ans Team. Und ich glaube sogar ein Stück weit, wenn Lando Norris dann in sich reinhorcht, kann das sogar nachvollziehen. Wenn es dann so gewesen wäre, dass er mal an einem Wochenende, wo eh nichts geht, ja, wo er jetzt relativ wenig kaputt macht vielleicht auch, dass er das genau dann macht, ist in Anführungsstrichen sein gutes Recht, ne, da einmal quasi nochmal zu zeigen, hier, pass auf, ich habe es nicht vergessen, dann geht es auch weiter und dann wird es dann hoffentlich beim nächsten Mal nicht mehr passieren. Aber ja, Fakt ist, er hat sich einfach verbremst. Es war ein Fahrfehler und das hat Lando Norris die Runde kaputt gemacht. Das darf ihm natürlich nicht passieren. Hat ihm in die Karten gespielt grundsätzlich, hat er da seine Strafe auch für bekommen. Dann davor aber auch schon für die Situation mit Liam Lawson. Und dann waren sie doch wieder beieinander. Und am Ende ist Norris jetzt vor ihm. Obwohl sie von der Pace her so wirkten, auch heute fand ich, dass Piastri schneller war als er. Aber Piastri hat ja auch so ein bisschen beim VSC, glaube ich, ist er ja in die Box gegangen, hat sich harte Reifen nochmal geholt, wenn ich das richtig gesehen habe, oder ist er mit harten Reifen durchgefahren nach dem Neustart von...
Nee, ich meine, Piastri hätte zwischendurch Medium drauf gehabt.
Der hatte Medium drauf nach dem beim Restart und hat sich dann harte Reifen beim VSC geholt und da hat er dann nicht mehr so die Pace abrufen können. Also ja, McLaren war einfach kein Thema an diesem Wochenende. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die wehgetan hat für sie, nachdem sie sich ja jetzt eigentlich die letzten beiden Rennen wieder so ein bisschen Selbstvertrauen angefahren haben. Ich glaube, der Madring grundsätzlich vom Layout, ohne den jetzt groß einschätzen zu können, was der wirklich für einen Impact auf die einzelnen Teams hat, könnte McLaren schon wieder ein bisschen mehr entgegenkommen, sodass wir vielleicht auch Norris wieder stärker sehen werden in Madrid.
Ja, Oscar Piastri, wie du schon sagst, wirkt ein bisschen so wie Andy Dufresne bei Die Verurteilten. Die ganze Zeit nett, nach außen ist alles in Ordnung und irgendwann kommt Zac Brown in den Fahrerraum, liftet das Poster hoch und dahinter ist ein Loch und Oscar Piastri ist weg.
Ja, ich bin ja mal gespannt, ob wir Zac Brown dann in Madrid dann wieder an der Strecke sehen. Jetzt ist der IndyCar vorbei, jetzt kann er eigentlich mal bei der Formel 1 vorbeischauen.
Jetzt kann er mal wieder vorbeischauen, ne? Ja,
richtig.
Den Ziehsohn und das Stiefkind mal wieder besuchen.
Ja.
Kevin, ein Thema habe ich noch ganz kurz, denn das habe ich nur reingenommen, weil du es letzte Woche eigentlich schon predicted hast. Also die Hörerinnen und Hörer von Starting Grid, die müssen eigentlich die Rennen gar nicht schauen, denn alles, was passiert, wisst ihr doch schon vorher. Und du hast gesagt, Aston Martin, für die wird es ein ganz spannendes Rennen und besonders für den Motorenhersteller Honda, weil in Monza wird sich zeigen, wie dieses Motoren-Update und generell dieses Update, was ja erstmal so einen kleinen Bergauf-Trend für Aston Martin gegeben hat, sich dann wirklich darstellen. Und es war ja katastrophal. Aston Martin war komplett wieder weg von der Pace. Am Ende des Tages hat Fernando Alonso, ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob ich glauben soll, dass er sich das Auto da mit Schrottteilen, die auf der Strecke lagen, beschädigt hat. Ich glaube ja, der hatte einfach keinen Bock mehr. Und bei Lance Stroll hat die Hydraulik dann auch noch aufgegeben. Also in der Qualifikation weiter weg von der Sonne als der Pluto. Im Rennen können beide das Rennen nicht mal beenden. Ja, also es war, das muss man jetzt mal ehrlich sagen, es war für Honda schon eigentlich eine Offenbarung, dass dieser Motor echt weit weg ist, oder?
Es war auch keine Überraschung. Also ich weiß nicht, wo die Idee herkam, dass mit einem Update auf einmal wirklich dauerhaft der Zeitenabstand nach vorne hin eingefroren ist oder schmilzt vielmehr. Er war ja eingefroren, aber sehr weit schmilzt. Also das ist schon ein bisschen naiv gewesen. Das ist schon ein bisschen naiv gewesen von einigen, da jetzt irgendwie die große Wunderheilung zu erwarten. Das wird Zeit brauchen. Das wird auch ein Projekt sein, was bis in die nächste Saison reingeht. Das wird jetzt nicht mal von, das wird in dieser Saison gar nicht geklärt sein. Das wird auch Anfang nächste Saison nicht geklärt sein. Und deshalb bin ich sehr gespannt darauf, ob sich Fernando Alonso weiter committet für dieses Projekt. Ne? Also da erwarte ich in Madrid eigentlich eine Bekanntgabe, muss ich sagen. Das wäre der perfekte Ort, um entweder sein Karriereende bekannt zu geben, weil er da von allen gefeiert würde, oder seine Verlängerung bei Aston Martin, weil er da von allen bemitleidet werden würde.
Ja gut, was man aber sagen muss, die einzige Tür, die wirklich noch ein Ausweg für ihn gewesen wäre, die ist jetzt zu mit der Verlängerung von Franco Colapinto. Also,
da
ich glaube schon.
Gehen.
Ja, warum nicht? Vom Regen in die Traufe.
Mal was aufbauen.
Mal was aufbauen.
Kleine Creator unterstützen.
Er wollte doch damals auch jungen Nachwuchstalenten eine Chance geben, bei Alpine.
Ja, ja, richtig.
Ja, und daraufhin hat er sich das gut bezahlte Aston Martin Cockpit geben lassen, um auf Jahre hinweg schlagbar zu sein. Dann nicht unschlagbar, sondern schlagbar.
Mach doch mal Platz für Stoffel van Dorn. Sei doch mal ein Vorbild.
Nicht?
Mal wieder was leisten für die junge Generation. Spaß beiseite. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Alonso einfach keinen Bock mehr hatte und man das vorgeschoben hat. Das kann man natürlich nicht nachweisen und es ist ja gut, dass es dann diese Erklärung gab, wo man das damit sagen konnte. Aber das Auto ist ja nicht nur motorseitig weiter eine Krücke, sondern auch aerodynamisch. Ne? Also es gibt ja wirklich gar keinen Schritt nach vorne, dem gar keine Rolle gespielt. Und bei all dem Unken, was ich jetzt gemacht habe, ich glaube wirklich, dass das länger dauern wird, bis Aston Martin irgendeine Veränderung sieht. Ne? Und da werden einige sehr viel Geduld aufbringen müssen, allen voran Lawrence Stroll, weil ich glaube nicht, dass das auch ein Adrian Newey jetzt mal eben so aus dem Ärmel schüttelt, dieses Auto wieder so in die Spur zu bringen, dass man sagen kann, man fährt wirklich dauerhaft mit, überhaupt in Q2 einzuziehen. Ne? Also vielleicht war Monza auch nur ein Extrem und in Madrid liegt dem Auto das Ganze wieder besser. Vielleicht kommen auch noch Strecken wie Singapur zum Beispiel, wie Baku vielleicht auch. Obwohl die lange Gerade im Baku wirklich lang ist und da kann viel passieren bei Aston Martin, da können viele Trümmerteile auf der Strecke liegen, dass es da vorwärts geht. Aber Monza war schon Offenbarungseid, ne? Und mit Sicherheit für den einen oder anderen Aston Martin-Fan, den es da draußen gibt, auch eine herbe Enttäuschung, weil ich kann mir auch vorstellen, dass eben dieser Mutmacher der letzten Wochen, dass man ja wirklich irgendwie ein Stück näher gekommen ist, dann auch in Monza ersichtlich ist. Aber naja, vielleicht ist man froh, dass bis auf Las Vegas keine Strecke dieser Art mehr kommt. Ne? Also die dann so aggressiv auf Speed ausgelegt ist, wo du dann wieder irgendwie komplett unter ferner Liefen fährst. Also ja, ist ein hartes Brot, was da zu kauen gilt. Und ich bin gespannt, ob Fernando Alonso, der ja seit seinem Fahrradunfall, glaube ich, auch ein bisschen seine Zähne geupdatet hat, bereit ist, da weiter ins Brot zu beißen oder nicht. Ich meine, zumindest süßes, hartes Brot, ne? So viel Geld für Rennen nicht beenden, hätte ich auch gerne mal.
Ja, auf Kleingeld wird er bei seiner Bezahlung sicher nicht beißen. Das wäre ein schöne, dicke, weiche Scheinpakete sein.
Richtig, ja.
Ja, wir könnten jetzt natürlich, Kevin, wir sind jetzt schon bei, zumindest auf unserer Uhr hier, knapp 1:24. Wir werden sicher in den nächsten Wochen auch wieder vermehrt über das Mittelfeld sprechen. Da gab es jetzt aber auch nicht viel Neues, muss man sagen. Audi ist wieder Elfter geworden, was eine alte Tradition ist, das muss man fairerweise sagen. Aber es hat sich eben Alpine wieder oben reingeschoben. Die hatten jetzt ein sensationelles Wochenende für ihre Verhältnisse. Und ansonsten ist es dahinter eben relativ gleich geblieben. Wir haben jetzt auch noch Madrid vor der Brust. Auch da Kevin, und wir haben uns bewusst heute entschieden, sehr ausführlich auch über die großen Themen aus Monza zu sprechen, weil wir eben in Madrid gar keine Werte haben, keine Vergangenheitspunkte, die wir irgendwie hier aufmachen können, um euch glaubhaft irgendwie erklären zu können, wie das am nächsten Sonntag hier ausgeht. Denn normalerweise sagen wir euch ja, wie gesagt, Kevin sagt, Aston Martin wird scheitern, Aston Martin scheitert. Ich tippe Pierre Gasly auf die 10, Pierre Gasly wird 10. Ihr kennt das Spiel. Heute machen wir es mal anders, Kevin, denn ich würde gerne nur wissen, wie ist deine Einschätzung, deine Vorfreude auf den Madrid? Du wartest ja seit Jahren auf den Madrid.
Madrid.
Und dann werden wir gleich unsere Tipps auflösen. Ich habe auch ausnahmsweise mal bei Kicktipp mir die Ehre gegeben. Ich liege ja momentan auf meiner Couch. Ich kann nicht weg, ich habe Zeit. Ich kann mir über vieles in meinem Leben Gedanken machen momentan. Auch über meine Kicktipp-Abstinenz. Und dann werden wir natürlich einfach mal ins Blaue reinraten und dann nächste Woche natürlich ausgiebig auch wieder über den Madrid sprechen. Aber erstmal möchte ich wissen, Kevin, jetzt ist es soweit. Der Moment, auf den du so lange wartest.
Endlich die Formel 1 am Madrid. Für jedes Madrid würde man vielleicht einen Schnaps trinken. Dann ist viel drin im Glas und im Klo. Also, ich habe keine Erwartung. Ich hab wirklich keine Erwartung. Ich weiß nicht, was uns bevorsteht. Diese Testfahrten der Formel 3 haben mir Angst gemacht. Ich glaube, die hatten 20 Rotphasen, davon irgendwie 14 Unfälle oder so. Teilweise heftigste Einschläge. Die Strecke ist relativ schmal dafür, dass da Formel 1 Autos durchfahren sollen. Die Junioren, da mache ich mir auch Sorge, dass die Strecke ein bisschen malträtieren, wenn die da ihre Rennen machen. Ich glaube, es gibt ja sogar zwei Feature-Races an diesem Wochenende dann von irgendeiner der Nachwuchsserien. Boah, das könnte eine heikle Nummer werden. Also das Layout, da ist ja wieder alles mit dabei und irgendwie auch nichts. Also es hat auch so ein bisschen den Anschein von Valencia damals. Diesen Schlauchcharakter, dann hast du Schikane da drin, die sehr gefährlich ist, weil da so eine reinragende Mauer ist, so ein bisschen wie die Hafenschikane in Monaco. Und da sind ja auch einige eingeschlagen. Puh. Also, ich glaube, die Chancen auf eine ordentliche Pause durch Rotphasen ist gegeben am Sonntag. Ich lasse mich mal drauf ein. Ich lasse mich da auch gerne drauf ein. Ist natürlich jetzt auch die Frage, wie viel Wert hat so eine Strecke, die dann in irgendeinem Messegelände gebaut wurde. Ne? Da ist halt auch so die ständige Diskussion, die man führen kann. Aber ich bin sehr gespannt darauf, wie die Formel 1 da durchkommt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, weil auf den Bildern und auf den Videos, die man gesehen hat von den Testfahrten, ist es doch sehr, sehr schmal dort. Und ja, lass uns alle mal drauf ein, lass uns überraschen und reden dann nächste Woche drüber. Mehr können wir eigentlich gar nicht tun.
Nee, das ist es. Also, was ich auch kurz geben kann, auch gerade wenn man sich, es gab ja so eine Onboard von Carlos Sainz, glaube ich, wo er da gefahren ist, es ist verdammt eng, es ist irgendwie so ein Misch aus Saudi-Arabien, aus Valencia, so ein bisschen Hanoi haben wir noch, die Strecke, die es ja nie gab, die es nur auf der Playstation gab und ein klein wenig Zandvoort auch mit einer Dings, also ich glaube, es wird wild, dieser Formel-3-Test hat auch mir Angst gemacht, es ist sehr eng, aber auch noch so ein bisschen Miami haben wir auch noch drin. Also von daher warten wir mal ab, hoffen wir vor allen Dingen, dass alle gut und unfallfrei um diesen Madrid kommen. Und dann würde ich sagen, Kevin, geben wir euch noch die Sessionzeiten, während Kevin schon mal raussucht, wie viele Punkte wir denn jetzt gemacht haben. Und zwar am Freitag um 13.30 Uhr das erste freie Training auf dem Madrid. Am Freitag um 17 Uhr das zweite freie Training. Am Samstag dann um 12.30 Uhr zum besten Mittagessen, Paella-Zeit, das dritte freie Training um 16 Uhr nachmittags, die Qualifikation und am Sonntag um 15 Uhr das Rennen auf dem Madrid. Und jetzt, Kevin, wollen wir erstmal wissen.
Höher, du musst höher.
Madrid. Das kannst du wie kein anderer, Kevin.
Kein anderer.
Ne, das müsste eigentlich so als WhatsApp-Klingelton, so wenn man immer eine Nachricht kriegt. Madrid.
Das ist auch nämlich so ein nerviger iPhone-Ton, so Madrid. Also aber so richtig so nervig reinballern. Wenn die Leute das Handy viel zu laut haben.
Noch mit Hall und Echo drauf.
Alles.
Ich schneide dein Madrid mal aus der Folge und bastel da mal was.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gerne, mach mal. Du hast ja Zeit.
Ich komme also, hier nicht weg.
Ergebnisse hast du gesagt, ne? Kicktipp und so. Also wir haben auf jeden Fall bei uns im internen Tippspiel hier ein gnadenlos gutes Ergebnis von 1,5 zu 1 erreicht. Und zwar für mich. Ja, ich bin tag.
Boah.
Tagessieger in Monza ist ein toller Moment für mich. Das bringt mich jetzt aber auch nicht weiter nach vorne, denn du führst mit 25-18 hier bei uns. Und bei Kicktipp haben wir beide friedlich 50 Punkte geholt.
Na hey.
Hey.
Ja, hey.
Reich mir die Hand.
Ne? Da ist es.
Auf YouTube könnt ihr sehen, jeden Mittwoch. Starting Grid auch als Videopodcast. In der Gesamtwertung bin ich auf Platz 121 in Gruppe 1 und du auf Platz 230. Also du pirschst dich jetzt ran. Das ist nochmal die Aufholjagd jetzt von Dennis Lewandowski.
Ich mach den Antonelli.
Er macht den Antonelli. Dann haben wir die Tagessieger und zwar in Gruppe 1 Remy Lisches mit 75 Punkten, in Gruppe 2 Karl Hirse F1 mit 77 Punkten und in Gruppe 3 Matze 1308 mit 68 Punkten. In der Gesamtwertung führen drei User aus Gruppe 2, nämlich der Wupperschumi mit 1063 Punkten vor Mikey mit 1051 Punkten und SV5 mit 1050 Punkten. Und wir müssen ja noch was nachholen. Und zwar gibt es ja neue Tagessieger für den großen Preis von Monaco. Denn es hat sich alles hintergehen. Das ist natürlich der Chronistenpflicht halber. Gratulieren wir. Zumindest Stand jetzt. Man weiß ja nicht, ob sich dieses Ergebnis nochmal ändern wird. Aus Gruppe 1 Bretti und Denkev Ultra mit 76 Punkten. Aus Gruppe 2 der Pferd 91 mit 75 Punkten. Und in Gruppe 3 gratulieren wir Kevin Scheuren mit 74 Punkten zum Tagessieger in Monaco.
Das tut noch mehr weh als das Boot.
Das Schlimme ist, dass es dann umso mehr weh tut, dass ich es in einem blöden Tipp vergessen habe. Ne? Also ja. Gruppe 3, ich hatte noch Ambitionen, aber die habe ich begraben wie, weiß ich auch nicht. Fernando Alonso irgendwann mal, irgendwas.
Seine Hoffnung und seine Jugend und seine Träume. Richtig.
So, und bei F1 Fantasy ist es so, dass zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ich nicht weiß, ob das die finalen Punkte sind oder nicht. Ich nehme jetzt einfach mal die Punkte, die ich hier sehe und gratuliere Günther mit seinem Team McLaren GP zu 318 Punkten im Tagessieg in Italien. Und vermutlich wird neu berechnet wegen Monaco auch gerade. Deswegen die Top 3 stand jetzt. Janne mit Racing Tigers 05, 3244 Punkte. Vor Felix Shelltech Racing F1 mit 3177 Punkten. Und Tiag Formula E on Steroids mit 3120 Punkte. Dahinter übrigens Günther mit 3119 Punkten. Wird es noch spannend in den Top 3 von F1 Fantasy. Das waren die Ergebnisse zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Danke, Kevin. Und jetzt wollen wir heiter weitermachen, denn jetzt müssen wir natürlich wieder tippen. Das, was wir am besten können, das, was uns ausmacht. Und du, wie kein anderer, man hat es ja gesehen, wieder mal ein Tagessieg da von Kevin Scheuren nachträglich eingeflattert. Wahnsinn.
Danke, liebes Berufungsgericht der FIA.
Ja, das danke auch an den netten Herrn mit den zwei McLaren, die wahrscheinlich nie irgendwo bei einer Benefizgala rausgegeben wurden. Die hat er bestimmt in der Garage, ich bin mir sicher.
Ja.
Und ja, jetzt wollen wir tippen. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich würde dir das als langjähriger Chef dieser Institution Starting Grid überlassen.
Du darfst.
Gut, und es fällt mir schwer, aber ich habe gesagt, Kimi Antonelli holt die Pole und gewinnt das Rennen. Vor George Russell und Lewis Hamilton. Ich weiß, sehr langweilig, aber was soll ich machen? Zehnter wird tatsächlich Fernando Alonso. Leute, denkt an meine Worte. Fernando Alonso wird Zehnter im Aston Martin. Und letzter wird sein fast noch ein Stück weit talentierterer Teamkollege Lance Stroll.
Okay. Ich tippe, dass Kimi Antonelli die Pole Position holt, aber das Rennen nicht gewinnt. Das gewinnt Lando Norris vor Antonelli und Russell. Und Hülkenberg holt sich den 10. Platz. Letzter wird Lance Stroll. Ja, also diese Tipps sind wirklich komplett gaga, weil wir wissen alle nicht, was passiert. Aber viel Spaß am Wochenende. Ne? Lasst es euch da gut gehen und schaut die Formel 1. Unsere Gruppen sind geöffnet. Starting Grid Fans auf Telegram, Starting Grid F1 Fans auf Facebook. Da gibt es auch den Messenger-Chat, da könnt ihr dazukommen. Der Discord-Channel, der ist geschaltet. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Watch-Along wird es geben im Discord-Channel, also Watch-Together. Diskussionen laufen ja immer heiß. Ihr könnt auch Spotify kommentieren. Also macht das auch gerne. Wir lesen alles. Und reagieren auch auf vieles und versuchen auf alles zu reagieren eigentlich. Also auch wenn ihr uns auf Instagram und so schreibt, gehen wir gerne in die Diskussion mit euch. Und ja, ihr könnt uns folgen, unterstützen, teilen, bewerten. Herzlich gerne alles. Vielen Dank für eure Treue in 10 Jahren Starting Grid, die wir dieses Jahr feiern. Und ich hoffe, es kommen noch ein paar Jahre dazu. Also den Podcast abonnieren und bei Spotify zum Beispiel auf die Glocke hauen. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald eine neue Ausgabe online geht. Und das hilft auch dem Algorithmus, noch vielen weiteren Formel-1-Fans zu signalisieren, hey, Starting Grid mit Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren. Das muss man hören.
Ja, und ich, Kevin, ich möchte sagen, ich möchte nicht nur ein paar Jahre, ich möchte mit dir zusammen alt werden.
Okay.
Ich möchte mit dir zusammen alt und grau werden und irgendwann werden wir sagen, Leute, früher war alles besser.
Ob das jemals jemand über die Saison 2026 sagen wird. Ich hoffe, wir können drüber reden. Lieber Dennis, weißt du noch, als der Verstappen. Naja, gute Zeiten. Ach so, eins noch. Oh,
Kevin, ich eins danke noch, dir. Ach so, ja, Kevin.
Nicht ohne unter uns.
Nicht ohne, ja, also RTL, ich bin großer Fan von RTL, bin mit RTL Formel 1 aufgewachsen, aber dass ihr unter uns, also das ist für mich der größte Skandal, seit ihr den Fasan habt abbrennen lassen, ja, bei GZSZ, ja? Ja? Und jetzt nehmt ihr unter uns ganz raus, also bitte. Schiller jetzt kommt mal wieder in eine Reihe.
Ja.
Ja, also wenn nicht, muss Lawrence Stroll da mal ein paar Millionen reinpumpen, das heißt mal wieder in die, Margot, dann ist Margot. Das...
Ja, bitte.
Margot, nein. Rest in peace. Margot, ja, dass das die Cognizant-Schiller-Aston-Martin-Allee wird oder so, ist mir auch egal, aber.
Ja.
Da.
Margot Kevin. Weigel forever.
Margot Weigel forever. Kevin, nächste Woche sind auch wir wieder unter uns.
Ja.
Bis dahin werden wir sicher auch gute Zeiten und schlechte Zeiten haben. Aber alles, was zählt, ist, dass wir heute wieder tolle 1:36 gemeinsam hatten. Danke dafür.
Das Schöne ist, dass bei uns als alles andere als verbotene Liebe ist. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt, George, Wege zum Glück. In aller Freundschaft. In
aller Freundschaft. Oh, herrlich. Ja.
Tschüss.
Leute, bleibt gesund, passt aufeinander auf, haltet unter uns am Leben und keep racing.